Gute, ihr Bub und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell?
Und der komische, dicke Kerl hier an der Theke, weißt du? Das bin ich, der Siggi.
Wenn du alleine bist, geh in Siggis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Siggis Bar.
Tobi.
Ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir heute?
Super. Genug Sonnenstrahlung ab.
Ach, heute war lang genug.
Ja, heute war super. Durchs Fenster, vom Rechner.
Also, ich wollte gerade fragen, warst du draußen?
Homeoffice.
Nein. Schön.
Schön Sonne abgekriegt, gut drauf.
Bist auch ein bisschen braun geworden.
Ja. Geht es durchs Fenster?
Weiß ich nicht, glaub schon. Können wir ja später unseren Gast fragen. Apropos.
Wir haben wieder einen Gast?
Ja.
Ich freue mich.
Ja,
das
war, ist hier heute Abend Chris Tucker.
Ja, yeah.
Und
hi.
Er hat im Vorgespräch schon eben gesagt, ich muss das andeuten, es ist nicht der Chris Tucker, den vielleicht viele aus Comedy-Filmen kennen, sondern es ist ein anderer Chris Tucker, aber ist es ein Künstlername? Nein.
Nein, das ist mein echter Name.
Geil. Krass.
Und das ist natürlich, das höre ich nicht zum ersten Mal, aber es also kam natürlich,
super.
Je nachdem, wann neue Filme von Chris Tucker rauskamen, mal mehr, mal weniger. Meistens aber inzwischen eigentlich gar nicht mehr so oft. Aber wir kennen uns ja auch gar nicht so lange, von daher ist das nicht überraschend.
Ja. Steve, super Einstieg.
Ja, ich musste das machen. Du brauchst nicht so nah, das geh ruhig, lehn dich entspannt zurück.
Aber ich kann dazu sagen, in den 90er Jahren, als ich im Kino war, im fünften Element,
ja.
Und du sitzt im Kino und plötzlich taucht dein Name so BAM
auf. Wird auch genauso so, geschrieben.
Wow.
Wird auch
genauso geschrieben.
Okay, ist ja noch geiler.
Und sein voller Name ist auch Christopher Tucker, so wie meine auch.
Okay, das ist richtig verrückt. Geil. Ja,
aber ich aus einer Mischehe komme, mein Zwischenname, mein zweiter Name ist Andreas. Von daher, den hat er nicht.
Das wäre noch verrückter.
Das gibt mir einen Bonus.
Das gibt definitiv einen Bonus. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, die Gäste, die hier sind, ein bisschen vorzustellen mit dem, was sie so tun. Natürlich habe ich das auch gemacht und deine Instagram-Seite etwas zur Hilfe gezogen.
Okay.
Wir können aber auch gleich noch mal kurz sagen, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Aber also deine Instagram-Seite ist sehr befüllt mit Musik natürlich.
Ja.
Du spielst Gitarre, sieht man da auf jeden Fall. Du singst aber auch, ne?
Ich singe, spiele Gitarre, genau.
Beides, genau. Okay. Und machen wir es doch ganz kurz. Wir haben uns kennengelernt beim Studio 8. Da waren ich und Tobi, Tobi und ich, sagt man, Entschuldigung, nämlich als Gast für eine kleine Talkrunde. Das war so eine Live-YouTube, ich sage immer Fernsehsendung, ist aber eigentlich falsch, weil es ist ja kein Fernsehsendung.
Das war Online-Fernsehen, kann man schon sagen.
Online-Fernsehen, genau.
Genau. Und die Sendung hieß Club 8 bei Studio 8 Streaming.
Genau.
Die kann man aber immer noch sehen online, ne?
Genau, das ganze Archiv ist noch da. Ich glaube, wir haben fast 100, vielleicht sogar über 100 Live-Sendungen gemacht. Wir haben ja live gestreamt.
Ja.
Und das war eine Sendung, wo wir Bands hauptsächlich aus der Region vorgestellt haben, aus allen möglichen Musikrichtungen. Aber auch ein paar überregionale. Wir hatten zum Beispiel Marcus Eaton mal, so einer der letzten Sendungen war Marcus Eaton mit dem Mark Inti hier aus Frankfurt. Und Marcus Eaton ist so ein LA-Musiker gewesen, der mit David Crosby zusammen aufgenommen hat, in seiner Band auch war, aber David Crosby auch für Marcus Eaton seine eigenen Songs mit aufgenommen hat, mit Leland Sklar. Für die Bassisten, die wissen vielleicht, wer Leland Sklar ist.
Wir haben einige Bassisten, die hier zuhören.
Ja, okay. Und wer noch mit dabei war, auch in der Sendung, war der Rani Krija, ein Perkussionist, der für Sting spielt.
Ah,
aber
krass.
Ja, es gibt fast kein Major-Künstler, für den Rani Krija nicht gespielt hat.
Mhm.
Das heißt, also wir hatten auch solche Leute am Start, aber hauptsächlich waren es halt regionale Künstler und ich fand es super interessant. So ähnlich wie bei euch kam diese Idee auf während Corona. Frank Müller, der zusammen mit seinem Partner Flo Fischer 8 Days a Week heißt die Firma, Studio 8 Streaming gegründet hat. Die Grundidee war, einfach eine Möglichkeit zu bieten, für die lokalen Bands überhaupt aufzutreten, eben dann im Streaming-Format. Und dann gab es querbeet irgendwelche Konzerte, die aber ungefähr so abgelaufen sind: Stream geht los, Band spielt, Band hört auf und fertig ist. Vielleicht haben sie ab und zu mal in den Chat reingeguckt, die Band selbst aufs Handy geschaut und da waren Coverbands dabei, da war alles Mögliche dabei. dann kam aber die Idee auf von Frank, dass wir eine richtige Sendung draus machen und dass wir sagen, okay, lass uns doch auch über die Musik reden, die die machen. Mhm. Und während der Corona-Zeit sind ja unfassbar viele Künstler super kreativ geworden, haben neue Alben aufgenommen und sagen, oh, da liegt schon seit Ewigkeiten was in der Schublade, aber wir müssen jetzt nicht touren, spielen, wir haben keine Möglichkeit. Und jetzt können wir unser Zeug präsentieren. Und da war super interessantes Zeug dabei. Und selbst als Musiker, also meine Erfahrung war, man ist in so einer Bubble irgendwie drin. Und man kennt immer, also man kennt schon irgendwie so aus der Szene einige Leute, aber man schaut meistens nicht über den Tellerrand raus, was Stilistiken angeht. Und da wir so breit gefächert, also ich kenne mich zum Beispiel relativ schlecht, muss ich sagen, und kannte mich mega schlecht im Heavy-Bereich, aber auch im Hip-Hop-Bereich jetzt nicht besonders gut aus. Und dann kamen halt Künstler an, wo ich dachte, ey, das ist ja gar nicht so übel. Und vor allem ist es extrem gut gemacht. Und habe dann plötzlich gesehen, was wir hier im Rhein-Main-Gebiet für Talente am Start haben. Also es ist super. Wer Lust hat, kann gern mal einfach club8.tv in seinen Browser eingeben. Und dann kommt man auf den YouTube-Kanal und kann sich das gerne mal anschauen.
Das wollte ich auch gerade sagen, weil du hast ja, wenn du sagst, ihr habt über 100 Sendungen und ihr habt hauptsächlich aus der Region, wie viele Bands einfach in der Region da sind. Da waren ja bestimmt noch nicht mal alle da, aber das, was da für eine Bandbreite gibt.
Ja. Oh, Entschuldigung. Gut, es kam, aber wie gesagt, immer wieder zwischendurch. Wir hatten eine Band aus Stuttgart auch mal da oder aus Hamburg da und die einfach das Format cool fanden und gesagt haben, wow, cool, in dieser Qualität. Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Jungs von 8 Days a Week für wirklich extrem große Konzerte zuständig sind, arbeiten. Ich meine, Frank Müller ist jetzt, wie wir oder einige vielleicht wissen, mit Lenny Kravitz unterwegs und macht dort Sound. Also er macht nicht den Front-of-House-Sound während der Show, aber er stellt alles ein, er checkt, dass alles irgendwie so funktioniert und so weiter. Also Sound Manager ist sein Posten. Das heißt, die haben vom Equipment und vom Know-how alles da gehabt, was für so eine Sendung eigentlich notwendig war, also für die Musik zumindest. Und dann das Neue war halt, das in so ein Sendungsformat zu passen. Mhm. Aber von der Qualität war es natürlich
irgendwie...
War
auch eine beeindruckende Kulisse. Bühne, Kulisse, genau, danke. Das war richtig, du kamst da richtig rein, das war so... Es war wirklich alles da, ein bisschen vielleicht im kleineren Bereich. Also es war schon groß genug, aber jetzt, ich sag mal so, wenn du so die großen Fernsehshows siehst oder sowas, aber das gleiche, ein bisschen kleiner mit der Ecke, in der wir auch getalkt haben und so, war richtig cool gemacht. Ein paar Zuschauer dabei von den Bands meistens dann die Leute, ne? Und es war ein richtig cooles Setup, muss ich sagen.
Ja.
Also auf jeden Fall auch eine geile Idee.
Also einen großen Publikumsraum konnten wir ja auch gar nicht einplanen. Also wann das entstanden ist, ja, Corona, da ging sowas natürlich überhaupt gar nicht.
Ja, bei uns ging es ja dann wieder ein bisschen.
Aber ja, genau. Als wir da waren, war es ja schon.
Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass du uns zum Kulturpodcast gemacht hast. Das fand ich cool.
Ja.
Das war das erste Mal, dass jemand das so gesagt hat und mittlerweile identifizieren wir uns da auch ein bisschen mit.
Ja, definitiv.
Aber das hast du gemacht. Also
ich habe euch dazu gemacht.
Ja, du hast gesagt, du hast uns als Kulturpodcast bezeichnet. Da mussten wir mal kurz beide lachen. Aber dann haben wir drüber nachgedacht und irgendwie ist es ja auch so. Deshalb. Ja, haben wir das jetzt schon mal wieder, ne? Als wir bei Radio X waren zum Beispiel. Beim Günther, da waren wir auch, haben wir auch gesagt, Kulturpodcast zum Beispiel.
Wow.
Ja.
Ja, vor allem muss dazu sagen, wir haben uns ja selber, also wenn man uns am Anfang gefragt hat, was macht ihr denn? Ja, wir machen Podcast. Aber du hast ja, also meistens gibt man sich selbst ja nicht unbedingt eine Nische oder sowas vor, weißt du, oder so. Also keine Ahnung, wenn du Musik machst, ist es, man will da auch nicht in Schubladen denken und so, ne? Aber meistens sagt man ja schon, okay, ich mach was in die Richtung Rock oder ich mache halt Richtung Hip-Hop oder weißt du, so ein bisschen oder elektronisch oder so, aber beim Podcast ist halt so, naja, wir reden halt, weißt du, also wir haben selber nie Gedanken gemacht, was machen wir halt, aber das war halt so geil, weil du uns ja anmoderieren musstest und dann hast du halt gesagt, Kulturpodcast, deswegen haben wir gelacht, nicht weil es so, aber weil es uns in dem Moment so ist, hey, krass, stimmt, wir haben uns noch nie Gedanken gemacht, was für eine Bezeichnung man uns eigentlich geben könnte als Podcast. So,
ja, also eine Kategorie, wenn wir das online stellen, dann musste man was eingeben und da laufen wir unter Gesellschaft. Also,
oh, Gesellschaft, ja?
Ja, ich finde das...
Kulturgesellschaft.
Was kann man jetzt, da noch? Ja. Kann man wahrscheinlich auch Comedy oder
ja, was Sport, Architektur, was weiß ich.
Ach so, halt, krass, kann man
sparen. Ja, gut, du hast eine ganze Liste, wo du dich irgendwie reinmachen kannst. Haben wir überall nicht reingepasst und dann habe ich Gesellschaft gemacht, weil ich finde, da passen wir schon rein, weil das ist ja so ein, ne, wir bedienen uns ja auch an mit unseren Gästen und wir alle, die hier sind, haben ja auch irgendwas mit der Gesellschaft zu tun. Dementsprechend.
Und man ist auch immer hier in guter Gesellschaft.
Oh, wow. Oh, ist sehr gut.
Steve. So, das ist hier der
das ist
die Show der Überleitung hier.
Ja, ja, aber
oder der Wortspiele. Tobi von Bandbreite. Stark.
Ja.
So.
Geben unser Bestes.
Wir machen jetzt hier so ein kleines Gläschen. Und für jede gute Überleitung muss einer getrunken werden oder irgendwie sowas machen wir.
Mal gucken,
ob das hat. Okay, aber du machst Musik, hast du gesagt. So, das heißt, spielst du in einer Band? Hast du mehrere Bands?
Nein, ich habe mehrere Bands. Ich habe hab das große Glück, und das, also finanziell, bei der Beatles Revival Band zu spielen.
Mhm.
In der musikalischen Rolle. Ich muss bewusst musikalische Rolle von John Lennon sagen, mhm, weil wir jetzt nicht so tun, als wären wir die Beatles. Sondern mhm, wir nehmen die Musik der Beatles und wir nehmen sie sehr ernst. Aber wir setzen uns keine Perücken auf zum Beispiel. Klar, ja, es gibt irgendwie Kostümierung. Die Band gibt es seit 1976 und ist damit eine der, oder wahrscheinlich die älteste Beatles-Tribute-Band der Welt. Also ich habe online zumindest nichts Älteres gefunden. Und wenn man ChatGPT fragt, sagen die älteste, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber war 1980 oder sowas.
Also,
okay,
also
und ich habe aber also, okay, Artikel gesehen aus dem Rolling Stone Magazin oder der Bravo von 1977, aha, in der die Beatles Revival Band also auch eher so ein bisschen beim Rolling Stone so ein bisschen belächelt wurde oder das ganz lustig fanden, was die Crowds so machen. Ja, so meet the Beatles, meet der Beatles. What, okay, these pretty efficient, these Germans. Und das war für mich ein Riesenglück, bei der Band einzusteigen, weil ich wollte nie Covers machen. Vorher habe ich nur eigene Sachen gemacht mit verschiedenen, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber ich habe vor 10 Jahren eine Tochter bekommen und kurz davor wurde ich gefragt, ob ich da mitmachen würde. Und das war zum ersten Mal irgendwas, wo ich dachte, ey, ich könnte so stetig ein bisschen vernünftige Gagen bekommen, worauf ich so die Familie ein bisschen besser ernähren könnte, als jetzt nur, oh Gott, was
nächste kommt denn Auftritt.
Nächste? Ja, genau. Okay.
Kenn ich auch, da gegenüber sitzt auch einer,
ja,
auch eine Zeit lang so.
Genau, und dann, also die Revival Band, dann habe ich eine Band namens The Rock'n'Roll Revolution Club, die hat sich kurz davor gegründet, das ist mit dem Lülle Nervinen, der bei den Leningrad Cowboys war, Martin Hahn, Madhouse Flowers ist hier vielleicht in Frankfurt ein bisschen ein Begriff und Dennis Bergmann, mein Mitbewohner, Bassist. Das ist eine Band, die macht auch, das war so die erste, in Anführungszeichen, Coverband, die ich mitgemacht habe, weil es da auch drum ging, okay, wir machen im Frankfurter Presseclub jede Woche, jeden Sonntag ein Konzert.
Mhm.
Und das klang einfach ganz interessant, obwohl das jetzt finanziell jetzt nicht so wahnsinnig interessant war. Also war so ein Ding auf Eintritt und niemand wusste erstmal was davon und es hat sich dann so ein bisschen aufgebaut und dadurch kamen wir in diese Kunstszene, also von bildenden Künstlern rein und sind dann auch bis auf die Art Basel gefahren und durch die Republik, haben da Konzerte gemacht und dadurch kam ich in die Beatles Revival Band. So, noch einen Schritt wieder weiter zurück. Davor habe ich eine Band namens Super Use gehabt. Die gibt's eigentlich immer noch, wir spielen bloß nicht mehr. Also sie existiert. das war eine der ersten Bands, die dann bei Studio 8 Streaming aufgetreten sind. Und so kam auch der Kontakt mit dem Frank das erste Mal auf. Dann viele Jahre davor hatte ich eine Band namens Radio Road West, was so Alternative Rock war. Da gab es auch ein paar lustige Geschichten, wo wir ein Song von uns verwendet wurde für ein US, wie nennt man das, Vorwahlkampf, gell? Diese, wo die,
ja,
die,
ja, ich glaube,
also Partei quasi ihren Präsidentschaftskandidaten.
Ja, ja.
Und für so eine Doku von einem bestimmten Demokraten, der da irgendwie
also am Start. Die Amis haben das benutzt.
Genau.
Okay. Wie sind die da drauf gekommen? Weißt du das?
Wir hatten damals, also ich habe einen Freund in Florida, der gesagt hat, oh, der möchte uns irgendwie helfen und hat dann ein Plattenlabel gegründet, obwohl der was ganz anderes gemacht hat. Der hat eigentlich Software vertrieben und dann hat er irgendwie, ach keine Ahnung, der hat 1000 verschiedene Hölzchen im Feuer gehabt in verschiedenen Sachen und hat gesagt, er gründet jetzt einfach eine Plattenfirma, weil in Amerika wohl die Regel war, dass du nicht irgendwie in irgendein Radio kommst, wenn du kein amerikanisches Plattenlabel hast. Okay. Mhm. Und er hat das dann halt irgendwie so auch ein bisschen rumverteilt und irgendwie, weil der für die Demokraten da irgendwie ein bisschen was gemacht hat, dann fanden die Organisatoren das ziemlich cool. The song hieß Sort It Out. If we don't sort it out today, we'll fade away, bla 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 bla. Und das fanden die wohl ganz gut. Und das war irgendwie so auch der Aufhänger, warum dann hier in Frankfurt ein paar Leute, also gerade erstmal so Radio X und so, auf uns aufmerksam wurden, aber dann auch AFN Radio.
Okay.
Die fanden das dann irgendwie auch ganz lustig. Und dann wurden wir eingeladen nach Wiesbaden, auf die Airbase und haben dann auf AFN irgendwelche Interviews gegeben und so. Also es waren viele kleine, spannende Momente mit Radio Road West. Wir haben dann auch, als Polen der EU beigetreten ist, 2004 oder 5, nee, 4 war das, glaube ich, haben wir dann in Breslau auf dem Rathaus oben auf dem Balkon gespielt und so. Und das, wir hatten aber einen polnischen Gitarristen, der mit einem relativ bekannten polnischen Musiker verwandt ist. Also es ist sein Onkel. Das lief dann auch darüber. Und naja.
Und da davor, kommt eins zum anderen.
Und davor, das kann niemand mehr folgen, ich weiß, es ist doch, total konfus.
Ja. Nein, total. Und, unsere Hörer können das, weil wir machen das öfter so.
Ja.
Ich höre wobei, du hast einen relativ roten Faden, du gehst nur andersrum, was ich vollkommen in Ordnung.
Ich glaube manchmal rückwärts. Das war anders. Übrigens, es ist lustig, bei Radio Road West, die erste Platte, die wir rausgebracht haben, war die
Keine Live. Ich muss nur kurz meinen Stuhl tauschen, der bricht gleich zusammen.
Ja, aber war die Live Unplugged Platte. War nie die erste Platte. Und die erste, es gab natürlich dann so Online-Kritiken von irgendwelchen Online-Magazinen. Ziehen. Und das erste war so, okay, die satteln das Pferd von hinten auf. Genau. Ja. Die machen erstmal, wir hatten zwar angefangen, irgendwie eine Platte aufzunehmen, aber dann kam dieses Konzert und wie gesagt, das ist also Alternative Rock, relativ laute Gitarren und ein bisschen auf die Mütze und so weiter. Dann kam aber die Idee auf oder die Anfrage, ob wir nicht an Weihnachten bei so einem Unplugged-Abend im Singkasten, damals gab es den Singkasten, mitspielen könnten, und der Schlagzeuger meinte so, oh nee, ich habe überhaupt keinen Bock auf so Unplugged-Kram, ja, und dann spielen wir irgendwie die Nummern irgendwie im halben Tempo oder angeschaffelt und finden das ganz toll. Dann habe ich gemeint, ey, komm, lass uns das machen, das ist eine geile Aktion. Und dann haben wir den Deal gehabt, er hat gesagt, wenn ich für Streicher ein Arrangement schreibe, also ein Riesending draus mache, dann ist er voll dabei, also es muss dann ganz anders werden. Also haben wir dann ein Streichquartett mit auf der Bühne gehabt. Wir hatten einen Pianisten noch mit auf der Bühne. Wir hatten einen zusätzlichen Perkussionisten, den Heiko Himmighofen, der auch ein super angesagter Perkussionist hier aus Frankfurt ist, der mit Brian Eno zum Beispiel auf Tour war und so. Dann hatten wir einen Rapper, Garland Hatton, der auf der, den kannte ich vorher nur eigentlich von der Bravo Hits, weil er irgendwie so einen Hit hatte, Romeo und Juliet.
Oh, ja, kennst du
das? Kennt ihr den?
Ja, klar. Das waren die Anfänge im Radio mit Hip-Hop, damals, ja, genau. Auf Planet Radio, wo dann hier, wie hießen die, Down Low und sowas. Und der war in diesem ganzen Nana. Das war so ein Paket. Das war damals noch gar nicht dieses Hip-Hop, was aus Amerika kam, sondern es waren auch Jungs, die hier das gemacht haben.
Die haben das hier gemacht. Das waren alles Leute von der Army.
Genau, ja, das kennst du. Ja. Ja, klar.
Poetry in Motion hieß die.
Ja,
die
genau, kennst du auch.
Ja, klar, 100%. Natürlich kenn ich die.
Was ein Flash. Weil
den packen wir nachher auf jeden Fall auf die Playlist.
Oh, Romeo. Romeo.
Genau. Ja, das ist geil.
Und der hat dann noch, der hat halt irgendwelche Hip-Hop-Lyrics noch auf eine der Nummern geschrieben. Oder nee, auf zwei. Und das heißt, wir hatten so einen riesen Aufbau und es war alles super chaotisch, aber am Ende war es ein cooles Konzert und wir haben alles mitgeschnitten. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich so, das war so ein Aufwand, komm, lass uns das einfach rausbringen, obwohl die andere Platte einfach lang nicht fertig war.
Mhm.
Und ich muss sagen, persönlich finde ich das die beste Platte, weil die andere dann irgendwie so hau ruck durchgezogen war und das ist einfach so eine Momentaufnahme, die für die Zeit total cool war, eine schöne Erinnerung war.
Ja, vor allem, ich stelle mir das schon ganz cool vor. Also mit Streichern und Klavier und so, das macht schon was her, auf jeden Fall.
Ja, es sind natürlich auch ein paar Grüne drauf. aber das ist halt so, wie es ist. Genau, und davor hatte ich, also meine älteste Band, die es auch immer noch gibt, ist eigentlich nur ein Duo namens Traffic Jam. Da haben wir jetzt diese Woche, also vorgestern, auf der inoffiziell Gas-Wasser-Scheiße-Messe gespielt. Was eigentlich eine schöne Überleitung wäre zu anderen Sachen, die ich mache, nämlich im Kulturbunker. im Orga-Team zu arbeiten inzwischen. Genau, und Traffic Jam
war deine erste?
War so meine erste, nicht meine allererste, meine allererste Band war so eine Band mit meinem Bruder. Also ich habe einen ein Jahre älteren Bruder, der hatte einen Kumpel, der Keyboard gespielt hat, und ich durfte irgendwie mitmachen. Es war aber sehr erniedrigend.
Okay. Zeit.
Aber es war auch eine gute Lehre.
Aber wann hast du denn angefangen, Musik zu machen? Allgemein. Also
Musik allgemein.
Ja, weil ich meine, das ist ja schon
mit sechs Geige.
Naja, ist ja schon eine gewisse
Geige mit sechs.
Ja.
Ist ja schon eine gewisse Vita, die du jetzt hier mit verschiedenen Bands rückwärts.
Also von der Musik gelebt habe ich im Prinzip seit, jetzt muss ich überlegen, zurückdenken, ungefähr 20 Jahren.
Aha.
Jetzt bis auf die letzten zwei Jahre.
Die
letzten 20 Jahre, genau. Und davor habe ich immer Musik gemacht, aber ich hatte irgendwie so ein...
Du bist 26, das heißt, du hast mit 6 angefangen mit der
Geige. Schön wär's.
Hier sind alle 26 übrigens. Ja. Haben wir mal gesagt, glaube ich. Gell?
Ich hab mich extra heute nicht rasiert. Nee, ja, ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, mich zu rasieren. Das sieht man auf dem Foto wahrscheinlich. Die Foto ganzen sehen, nee, es ist schwarz-weiß, gell? Ja. Meine ganzen blonden Barthaare. Ja.
Kann der Tobi aber auch bisschen dunkler machen. Okay, mit 6 geil, aber wie kommt man dazu?
Also man so Blockflöte... Wie kommt man direkt auf Geige? Sorry, Steve, wenn ich dich dabei, aber das ist wahrscheinlich
dieselbe. Ich habe mit Sicherheit vorher auch Blockflöte gespielt, aber meine Mutter hat damals gesagt, ja, man muss, also die hat das ganz komisch erklärt. Also ich wusste, dass sie selbst Gitarre spielt. Und mein Vater hat auch, also und Klavier hat sie auch gespielt, und mein Vater hat Kirchenorgel gespielt. Und sie hat gemeint, ja, musikalische Ausbildung gehört zur Entwicklung.
Mhm.
Und das einzig Ernstzunehmende wäre klassische Musik.
Okay.
Und da gab es nur zwei Instrumente zur Auswahl, Klavier oder Geige. Und meine beiden Brüder, also ich habe einen Jahre älteren Bruder und einen zwei Jahre jüngeren Bruder, die haben beide Klavier gelernt und ich habe Geige gelernt, einfach weil ich nicht stillsitzen konnte. Und ich dachte, Geige ist ein cooles Instrument, da kann man rumlaufen und... Wir haben als Familie dann gern so The Last Night of the Proms geguckt und ich fand das dann eigentlich ganz cool, wie dieser Geiger, das war so ein Ding, was jedes Jahr gemacht wurde, wo der Geiger The Sailor's Hornpipe spielt und immer schneller wird. Und das Publikum klatscht mit, das ist so eigentlich, das kennen wir eher so aus, osteuropäische Musik, wo es dann, sportlicher, immer schneller und wer kommt mit? Ja, das war dieser Battle zwischen Publikum und diesem Geiger und das fand ich ziemlich beeindruckend. Und dann kamen so Leute auf wie Nigel Kennedy damals, den ich dann auch beeindruckend fand, weil er halt irgendwie so ein bisschen anders war als diese Klassiker, die meine Mutter so gerne gefeiert hat. Und dann dachte ich, mach halt das. Es war allerdings jetzt nicht so, als wäre ich der super begeistert. Es war ein Pflichtprogramm für mich.
Okay. Mhm. Könntest du noch Geige spielen?
Ich könnte noch ein bisschen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe seit 15 Jahren, glaube ich, keine Geige mehr in der Hand gehabt. Und damals hatte ich sie nur in der Hand, weil wir mit Traffic Jam ein Album aufgenommen haben, wo ich gesagt habe, komm, ich spiele die Geigen selber ein und der Schlagzeuger spielt die Celli ein. Aber ich musste so viel üben, nur um so ein paar... Ich habe es extra leicht geschrieben, die Stimmen, damit ich es irgendwie hinkriege. Aber ich habe dann bei den Aufnahmen gemerkt, oh Gott. Aber gut.
Aber mit 6 Jahren Geige trotzdem. Ich weiß noch, früher, da haben wir in so einer Reihenhaussiedlung gewohnt und hat eine Klassenkameradin von mir, ich weiß nicht, musste wahrscheinlich auch, die war auch eine sehr musikalische, es waren 4 Mädels, die mussten da auch alle und die haben, glaube ich, alle Geige gespielt. Und dann saßen wir manchmal vor der Tür, wir haben draußen gespielt und dann musste sie rein zum Üben. Da saß sie dann draußen vor der Tür und es war, also ich habe manchmal Zahnschmerzen gekriegt. Die ist wahrscheinlich dann auch besser geworden am Anfang. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist es einfach, ich finde es schwer, bis man da reinkommt.
Es ist Horror, weil es dauert unfassbar lang, bis man einen vernünftigen Ton da rauskriegt aus diesem Instrument. Ja. Und dann finde ich, die Eltern, die entscheiden, also ich habe selbst eine Tochter, ich bin so froh, dass die keinen Bock hat, Geige zu spielen, sondern lieber Klavier. Sie stand übrigens nicht vor der Wahl Klavier oder Geige, nee, sondern einfach nur, worauf hast du Bock? Jetzt hat sie Bock, irgendwie Schlagzeug zu spielen, was auch schön ist. Aber Klavier spielt sie auch weiter, was ich gut finde. Nee, aber für die Eltern muss das eine Katastrophe sein. Weil gut, als Eltern Fall musst du da sein und sagen, hier, du übst jetzt, ja. Und dann gehst und das geht ewig. Und das musst du durchhalten und du musst es täglich durchhalten, während deine Kumpels da rausgehen. Also, ich habe, glaube ich, irgendwann einfach nicht mehr hingehört. Also ich meine, als Kind, du weißt, du musst es machen, wie Geschirr spülen oder sowas. Und dann machst du das halt. Und du weißt, so und so lange ist es Zeit. Und du musst darauf achten, dass der Bogen gerade ist und bla 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 bla. Und dann kannst du raus Fußball spielen gehen. Vorher darfst du es halt einfach nicht.
Ja, weil das auch, du kannst nicht einmal die Woche üben bei so einem Instrument. Also nee, ich meine, gut, bei allen Instrumenten musst du natürlich regelmäßig machen, aber ich finde bei sowas, damit man die Fortschritte, also ich habe gar keine Ahnung, aber als ich das gehört habe und die hat auch relativ lang, die hat dann später auch im Orchester gespielt, also sie hat es krass gemacht. Also es war natürlich der Anfang, als wir da vor der Tür saßen, aber ich weiß nicht, es war so, ich mir gedacht habe, okay, das. Also gut, in deinem Fall wolltest deine Mutter ja, dass du es machst. Also.
Die wollte, dass ich das mache. Genau, ja.
Dann musst du es auch anhören. Aber
das Lustige war, ich hab's durchgezogen. Und natürlich bist du dann irgendwann, bist du 12, 13. Und du fängst an, ein bisschen zu rebellieren und sagst, ich hab keinen Bock mehr. Ja, ich mach das nicht mehr.
Und dann kam die Gitarre.
Und nein, okay. Noch lang nicht. Okay. Noch lang nicht. Dann kommt erstmal dein Vater, der so, oh, deine Mutter wäre so enttäuscht, wenn du jetzt aufhörst. Du bist doch jetzt auf dem Stand und bla bla bla. Und denk doch mal, und du denkst, oh Gott, ja, wenn ich jetzt meine Mutter ins Grab bringe, bloß weil ich aufhöre, das kann ich nicht verantworten, also mache ich weiter. Und das hat dann irgendwie weitergezogen und dann kam zwischendurch auch so in dem Alter, Schulkameraden spielen Klavier. Und dann kommt die Mutter von einem Schulkameraden und sagt, Klavier, damit kriegst du die Mädels rum, mit Geige nicht. Und da hat er was noch einen reingegeben. Und dann dachte ich, oh, das ist Horror, ja. Und dann fing mein Bruder parallel noch an, Posaune zu spielen. Und als Posaunist kriegst du ruckzuck irgendwelche Jobs irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt.
Aber keine Mädels, oder komm.
Nein, Mädels nicht. Mädels überhaupt nicht. Nein, aber du kriegst dann plötzlich Kohle, weil du spielst im Altersheim, du spielst auf dem Weihnachtsmarkt, du spielst da und da und es gibt tausend Möglichkeiten. Als Geiger ist irgendwie echt hart. So. Und dann kamen aber plötzlich doch Jobs rein, weil ich dann irgendwie, wie alt war ich da, vielleicht 14, 15, dann doch mit meinem Geigenlehrer zusammen gebucht wurde, in ein zweites Pult irgendwo in einem Orchester zu spielen für irgendeine Produktion, also jetzt keine Rundfunkproduktion, sondern irgendwie eher so ländliche Kurorchester Dinger oder Laienorchester, die aber Geld bezahlt haben. Und dann dachte ich, ey, cool. Also mein Bruder spielt auf dem Weihnachtsmarkt und kriegt 50 Mark dafür und ich spiele in diesem Orchester. Klar, war halt, da musste ich auch proben und alles. Aber ich habe dann 150 Mark bekommen. Und dann dachte ich, naja, weil du kriegst es auf einen Batzen. Und dann denkst du plötzlich, ha, 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 ha. Und dann ging es weiter, dass ich, genau, und dann wusste ich, ich wollte eigentlich aus der Schule raus. Ich hatte keinen Bock mehr, 10. Klasse dachte ich, Feierabend. Und weil, ja, da gab es einfach so einige Fächer, wie wahrscheinlich jeder kennt, da denkst du, das geht überhaupt gar nicht. Und ich habe da angefangen, ich habe mit 16 angefangen, Gitarre zu spielen, was meine Eltern furchterregend fanden. Also ganz schlimm. Ich habe mein Sparbuch, an das ich eigentlich nicht dran durfte, heimlich geplündert, bin zur Bank gegangen, habe gesagt, ja, mein Vater hat gesagt, ich soll das Geld abheben. Bin dann mit dem älteren Bruder von einem Kumpel zu so einem Typ gefahren, der seine gebrauchte, ich muss jetzt heutzutage echt sagen, Schrottgitarre verkauft hat. Hab die gekauft und konnte die natürlich nicht zurückgeben. Also hatte ich die. Dann habe ich halt ein bisschen Ärger gehabt, aber ich hatte eine Gitarre. Und konnte dann so mit 16... Ja, diese Band mit meinem Bruder, die...
Ah, da war es dann schon soweit.
Ja, okay. Aber ich habe trotzdem weiter Geige gespielt und ich durfte dann im Winter zum Beispiel in den Pausen drinbleiben, wo alle anderen raus mussten, konnte ich immer sagen, nein, ich muss jetzt üben und konnte in der Schule im Klassenraum bleiben, was ziemlich cool war, weil du konntest zum Beispiel dann, und so bekommt man die Mädels, kannst sagen, hey, versteck dich da im Schrank. Ja, und wenn die Leute irgendwas hören, dann bin ich halt hier am Üben. Also so war das dann auch ganz cool. Und dann habe ich Jobs bekommen, zuerst als Roadie mit 17 für eine Gruppe namens Rondo Classico. Und das darf ich eigentlich, das ist so peinlich. Das,
aber, dann lass lieber. Nein, Quatsch, erzähl.
Nee, es ist aber auch gleichzeitig lustig. Ich meine, das ist halt Teil der Geschichte. Es ist nicht alles cool. Und ich weiß nicht, ob ihr mal so Rondo Veneziano gehört habt.
Ja.
Ja, das war damals so Klassik mit ganz primitiven Keyboard-Beats.
Ja.
Ja. Und Rondo Veneziano war aber ja keine feste Band. Das heißt, es gab Veranstalter, ich habe über, weil ich, ja, so kleine Roadie-Jobs für irgendeinen Kontrabassisten mal gemacht habe, hier ein Amp da und da hinbringen oder so. Der hat gesagt, ja, dieser Typ, der macht Rondo Classico, ob ich Interesse hätte, als Roadie da zu arbeiten. Das heißt, ich musste diese Playback-Octa-Pads und das Playback-Keyboard hinstellen und dann haben Klassiker oben drüber gespielt. Die Klassiker wurden bezahlt, sie haben alle, naja, über Gagen darf man nicht reden, aber irgendwie ein okayes Geld bekommen. Und ich habe als Roadie jedes Mal, ich glaube 200, ach so, und darf man nicht drüber reden, irgendwie halt Kohle bekommen. Und es war cool, weil ich bin dann wirklich durch Deutschland gekommen. Und es war super interessant, mit diesem Typ, der das produziert hat, immer zu reden, mit dem war ich immer unterwegs. Und irgendwann sagte er, ey, du spielst doch Geige, du machst doch jetzt irgendwie Musikabitur und kannst du das Zeug spielen? Dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann sagt er, okay, dann gebe ich dir, er spart sich halt die Kohle, um einen Klassiker zu ersetzen. Also habe ich dann mitgespielt. Ich war zuständig fürs Auf- und Abbauen, habe aber dann auch gespielt. Und
Moment, du hast dann nicht, also du musstest auf- und abbauen und musstest noch Geige spielen und hast aber nicht nochmal extra Geld bekommen?
Doch.
Okay.
Und das heißt, für mich war es super gesagt, und für ihn, er hat sich ein bisschen was gespart, aber für mich war es noch besser, wesentlich besser.
Ja, ja, klar, okay.
Und so kam ich dann.
Was eh da.
Genau. Und so kam ich dann irgendwie so ein bisschen durch die Weltgeschichte. Wir haben dann irgendwie vor den Pyramiden Gizeh haben wir ein riesen Open Air als Opener von Shirley Bassey gemacht. Und da gab es echt die abenteuerlichsten Sachen. Also da sitzt du plötzlich, weil du einfach nicht weißt, also es gibt eine Aftershow-Party nach diesem Konzert. Und da ich aber irgendwie gucken musste, dass der Sampler da rein muss, das Zeug weggebracht werden musste, waren wir in Anführungszeichen zu spät zur Party. Der Hauptorganisator war ein Ägypter, der stinkreich war. Und seine Frau, was ich aber damals nicht wusste, war Deutsche. Sie hat quasi für die ganzen Künstler die Party organisiert. Und das war in dem Hotel, wo wir alle untergebracht waren. Wussten wir aber nicht. Also sind wir zur Rezeption, haben gesagt, wir wollen auf die Party von diesem Shirin, hieß der. Und die so, ja, Moment. Dann haben die uns in ein Auto gesetzt, haben uns quer durch die Stadt gefahren. Und dann kamen wir in eine andere Rezeption. Also so eine völlig vergoldete, so Trump-mäßige Lobby rein. Und dann hieß es, okay, wartet hier. Und der Produzent, dieser Organisator von Rondo Classico sagt, ich glaube, das wir sind auf der falschen Party. Und so war es dann auch im Endeffekt. Dann kamen dann plötzlich irgendwelche Diamantenhändler mit diesem Shirin, also wahnsinnig reiche Leute. Und die Fotografin von Sharon Stone war dabei und so, irgendwie so eine ganz, wie soll man sagen, so eine,
High Society,
so eine Clique, die gerne unter sich ist. Ja,
ja, ja, okay.
Von High Society.
Ja.
Und die so, oh, die waren sehr überrascht, uns zu sehen, aber fanden es dann auch irgendwie völlig cool und haben gesagt, ja, wir nehmen euch mit auf unsere Party. Also sind wir mit denen in so einen kleinen Bus eingestiegen. Und dann fing diese eine Diamantenhändlerin an, mich zu fragen, ja, ihre Tochter spielt auch Geige und wie das so ist und bla bla bla.
Sehr gut.
Irgendwie ganz lustig, ja.
Ja, klar.
Und, aber ich war jung und ich hatte auch überhaupt kein Schamgefühl. Also ich hätte mich mit jedem unterhalten. Und dann fahren wir quer durch die Stadt und dann sagt dieser Typ so, oh, da gehe ich jetzt nicht rein. Also es war so ein Hotel mit einer, wie so einer Insel auf dem Nil. Und die sind da alle hin und haben Platz zwischen denen gelassen. Und der so, ich gehe da nicht hin. Also ich bin ja auch gleichzeitig, ich vertrete ja meine Agentur und bla 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 bla. Ich hätte wenigstens gerne Kreditkarte dabei. Und dann kaufe ich halt eine Flasche Jack Daniels für 500 Euro. Ist mir völlig egal. Aber ich gehe so nicht rein, wie so ein Hannebampel. Mhm. Ich werde ja nicht mehr ernst genommen. Ich so, ach komm, die haben doch gesagt, ist alles cool und so. Dann haben die uns, also ich musste dann wieder reingehen, habe gesagt, ja, dem geht's irgendwie gesundheitlich nicht gut. Und dann haben die uns, und dann sagt dieser Shirin, schickt irgendjemanden einen Typ weg und dann heißt es, okay, er besorgt uns eine Fahrgelegenheit zurück zu unserem Hotel. Und da standen ohne Ende Taxis draußen. Also, nein. Da stand ein Typ neben uns, der hat geguckt, dass wir bloß nichts. Und dann kam eine Stretch-Limo angefahren, der hat uns da reingesetzt und wir sind quer durch Kairo gefahren. Und das war vollkommen verrückt. Naja, okay.
Stopp, und wo war jetzt der peinliche Moment, dass du für diese Band gespielt hast?
Oder? Ja, also ich meine, wenn das jetzt irgendjemand in YouTube Rondo Classico eingibt, dann wird er, da gibt's dann solche Sendungen von gewissen dritten deutschen Programmen, die dann Sendungen über Schlösser in Deutschland machen. Mhm. Freunde von mir haben diese Sendungen gesehen, die schwirren auch teilweise auf YouTube rum. Das ist immer der größte Lacher für die.
Piepsen wir das raus.
Nee, das werden wir dann in den Shownotes hier verlinken.
Ihr Schwein. Ich wusste es doch. Ihr wollt mich weich kochen. Ja.
Genau, das wollten wir hören.
Ja, aber am Ende, ganz ehrlich, also ich finde das jetzt, also ich muss persönlich sagen, ich finde es nicht peinlich, weil mal abgesehen davon hat ja, ich glaube am Ende, egal ob es jetzt Kunst, Sport, also ich sag, bei Kunst meine ich jetzt mal einfach überbegrifflich, so wenn man halt irgendwie malt oder auch Sprüher, die wir hier hatten oder so, oder eben Musiker oder Sportler. Ich glaube, jeder hat irgendwie derartige Ausflüge oder Erlebnisse, die man für sich selbst vielleicht als peinlich hält. Also keine Ahnung, wenn ich glaube, wenn du so...
Naja, dieser Ausflug an sich, den fand ich nicht peinlich. Nee, nicht den
Ausflug. Ich meine mit
Musik, meinst du?
Den Ausflug meine ich...
Unfassbar.
Ja, gut. Das meine ich mit Ausflug. Ja. Also quasi in eine Richtung zu gehen, die du dann halt jetzt heutzutage bereust oder sagst halt, ja, ich war jung und brauchte das Geld.
Ja, und das hat mir auch Geld gebracht und das hat mir Erfahrung gebracht. Das wollte
ich gerade sagen.
Und ich meine, jeder, der mich heute kennt, der weiß, dass ich eigentlich überhaupt keine Musik machen würde, hinter der ich nicht hundertprozentig stehe. Und das ist definitiv, aber das ist heute. Ja, ja. Und das war damals.
Ja, genau.
Deswegen, aber ich glaube, deswegen sagst du auch quasi peinlich, weil du dich ja damals theoretisch schon nicht damit identifiziert hast und es heute aber auch nicht machst. Deswegen meinst du halt peinlich. Aber ich glaube, weil ich jetzt gerade Künstler als Sprayer mal als Beispiel genommen, ich glaube, wenn ein Sprayer wenn es noch irgendwie die erste Wand geben würde, die der vielleicht mal gesprüht hat. Also weißt du, man sagt ja auch, jeder hat mal klein angefangen. Also ich glaube, es gibt immer mal so Stellen, wo du, also ich sag ehrlich, ich habe ja auch mal Musik gemacht und es gibt Sachen, die kann ich mir nicht mehr anhören.
Ja, das weißt stimmt. Du, also das aber, so, aber du kannst wahrscheinlich wenigstens sagen, okay, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe mich damit identifiziert.
Ja, okay,
auch wenn du sagst, das war qualitativ vielleicht nicht das, was also, oder sagst, ja, das.
Ja, okay, das stimmt. Ja. Dann weiß ich, was du meinst. Ja,
weil,
stimmt.
Das ist ein Riesenunterschied, wenn ich sage, das war einfach von vornherein, von der Art von Musik, fand ich einfach grauenvoll.
Ja,
ich weiß nicht. Endlich war es ja eine Chance für dich. Also du hast eine Chance gehabt, die hast du genutzt, überhaupt einfach mal da reinzuschnuppern und jetzt sage ich mal so, den ersten Kontakt zu machen mit, ich mache jetzt für Geld Musik, das heißt, ich gehe jetzt erstmal da rein, ich mache eine Tour mit, ich weiß zusätzlich noch als Roadie, das heißt, du hast mit der Technik noch zu tun gehabt und so. Also wäre eigentlich von meiner Seite aus, und das kann jeder, der sich guckt und drüber lacht, kann ja sagen, wäre Quatsch für jeden, der diese Chance nicht genutzt hätte, weißt du? Hättet ihr die Chance gehabt damals, um das zu machen, dann hättet ihr sie wahrscheinlich selber auch genutzt. Also ne, von daher, im Endeffekt ist das, aber ich verstehe schon, was du meinst. Dass du dann da sitzt und dich irgendwie so fremd fühlst, ja, ich würde nochmal hier. Aber... Ich habe zwischendurch was gehört, was du gesagt hast, weil du hast auf der einen Seite gesagt, du immer nach der 10. wolltest du aus der Schule raus.
Ja.
Und dann hast du aber gesagt, du hast Musikabi gemacht.
Genau, weil
das passt nicht. Da fehlt noch ein Stück.
Ja gut, das kleine Stück, was fehlt, ist einfach, dass ich überzeugt wurde. Ne, ich habe hier noch, danke. Dass ich wegen gewissen Fächern aus der Schule raus wollte und das eigentlich das ganze System Schule für mich relativ schwierig war, emotional, weil noch dazu meine Brüder und ich, es ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn dein eigener Vater an der Schule, auf dem Gymnasium, wo du bist, Lehrer ist. Das heißt, wenn du Scheiße baust.
Mhm.
Also ich weiß noch ganz genau diese Situation, du hast eine 5 in Latein und du weißt ganz genau, an dem Wochenende ist eine Party da und da. Dann wirst du nicht auf die Party gehen. Du kannst es nicht einfach mal rauszögern und sagen, also erst die Woche später sagen, wir haben die Arbeit zurückbekommen. Weil du, während deine Kumpels zum Zug laufen, ja, und wissen, okay, jetzt gehen wir nach Hause und wir sehen uns auf der Party später, stehst du am Auto deines Vaters und denkst einfach nur, du weißt ganz genau, der fragt einfach dann, und wie war es mit Latein? Mhm. Und wenn du sagst, also ich weiß schon, dass ihr die Arbeit zurück hat, was war denn da los und so. Ja, und das war...
Nein, das ist auch viel.
Genau, also ich habe die Schule einfach, man kann schon sagen, gehasst. Also alles Soziale, ja. Nicht.
Ja, okay.
Weil kann irgendwann war es irgendwie so, ja, und Freunde oder erste Freundin und so weiter, das war alles cool. Aber viele Fächer waren für mich einfach nichts. Und dann habe ich aber gemerkt, ich kann ja natürlich in der Oberstufe Sachen abwählen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh, cool, also wenn ich jetzt ein Abi machen will, kann ich einfach Leistungsfächer Musik und Englisch, weil Musik war ich gezwungenermaßen von mir, ja, sozusagen schon vortrainiert und das war in Baden-Württemberg. Da musstest du praktisches Musikabitur machen. Das heißt, ein Großteil deiner Note war durch Vorspielen.
Mhm. Krass.
Ja.
Ja gut, hatten wir im Sport ja auch. Das war ja zweigeteilt.
Ja, gut, ja. Stimmt.
Und dann, zweites Leistungsfach war Englisch. Dafür musste ich auch nichts tun.
Hört's gut.
Also dachte ich, ey cool, die zwei Leistungsfächer sind schon mal abgedeckt. Dann hatte ich ein drittes Prüfungsfach, Mathe. Das war auch so das Ding, wo ich dann vollkommen abgedeckt
musstest bin. Du aber, weil du Musik hattest, ne?
Musste ich machen.
Musste ich auch machen, weil ich Sport hatte. Und Sport, was ich für immer noch für eine Frechheit halte, ich weiß auch nicht, ob es heute noch so ist, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, weil Sport nicht als Naturwissenschaften gilt. Und die Sache ist die ganz ehrlich, wenn du Sporttheorie machst, ist es Biologie, Chemie aufs Übelste. Also ich war der Einzige, der alles, was dazugehört, abgewählt hatte und nur Sport gemacht hat und dann auf die Nase gefallen ist, mehr oder weniger. Danke an meine Mitschüler, die mich durchgezogen haben, weil alles, was da drinnen vorkam, praktisch dieses Basiswissen aus Biologie, was heißt Basiswissen, das war schon ein bisschen, wie ist ein Muskel aufgebaut, wie funktioniert der ganze Körper und so weiter und so fort. Das brauchst du eigentlich alles und ich saß da drin und hatte nicht parallel dazu noch Biologie, das mich weitergebracht hätte, weil ich damit auch nichts, also Naturwissenschaften war für mich alles nichts. Und dann musste ich aber tatsächlich noch einen ein naturwissenschaftliches Fach wählen für die Abi-Prüfung, weil Sport dafür nicht gilt. Und das, klar, das ist zweigeteilt. Du hast diesen praktischen Teil, der auch nochmal zweigeteilt ist, also Einzelsportart, Mannschaftssportart, plus den theoretischen Teil. Der theoretische Teil ist, aber es war Höhentraining bei mir. Und das ist einfach, wie reagiert der Körper, Blutkörperchen, alles drum und dran. Also das wirklich nicht als diese Theorie. Das ist
Biologie trotzdem.
Ja, natürlich. Das ist Biologie, genau. Das ist Chemie, das ist teilweise Physik. Ja, also das ist so, da ist alles drin. Und das wurde aber nicht anerkannt. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Vielleicht wegen dem praktischen Teil, weiß ich nicht. Aber es ist halt krass, weil ich genau deshalb frage ich. Weil das ist nicht eingeteilt. Das ist, du musst Sprache, Dings, du hast Gesellschaft, Geschichte habe ich gemacht. Ich hatte Deutsch, Sport, Geschichte, Mathe. So, das, weil du
und jetzt alle ab, ne? Kommt für mich noch eine Frage.
Ja.
Also, weißt du, das Wort Naturwissenschaften.
Ja.
Also, wahrscheinlich werde ich jetzt von Lehrern und Lehrerinnen, die hier zuhören, die würden jetzt hier gerne durch die Boxen
krabbeln
und mich angreifen, aber...
Schreibt's in die Kommentare.
Und dann am Ende sage ich dann auch wieder so ein bisschen, okay, also wenn man Naturwissenschaft, das Wort Naturwissenschaft nimmt und dann damit meinetwegen Biologie nimmt, ja? Weil für mich steckt ja das Wort Natur drin und für mich hat Natur nichts mit Mathe zu tun, weil es ist so...
Nee,
aber weißt du, was ich meine?
Man kann aber sagen, Mathe hat mit allem was zu tun.
Ja, aber
man kann auch gleichzeitig, und das ist ja auch so ein Ding, sie müssen es ja irgendwie kategorisieren, denke ich. Und das ist klar. Das Problem.
Ja.
Weil, wenn ich Musik nehme, Musik hat so viel mit Mathe zu tun. Also, ja.
Echt?
Ja, unfassbar
viel. Warum war ich so schlecht in Mathe und konnte gut Musik machen?
Naja, aber wie viele...
Vielleicht warst du viel besser in Mathe, als du wusstest.
Ja, aber wie viele Instrumente hast du gespielt?
Entschuldigung. Darf ich kurz so antworten, wie ich meinem Professor an der Universität Frankfurt geantwortet habe?
Hm, klar.
Auf dem Keyboard kann ich alle Instrumente spielen.
Ja, okay. So. Aber ja, drittes Fach war Mathe, ja, genau. Und das vierte konnte ich entweder Geschichte oder Religion. Und dann habe ich Religion genommen, einfach weil ich die Theorie hatte, man muss bei Religion nichts wissen, sondern nur glauben.
Stark. Okay.
Und dann hatte ich tatsächlich eine mündliche Religionsprüfung, wo ich auch natürlich gnadenlos versagt habe.
Wow, okay,
weil ich sollte irgendwas, ich weiß es nicht mehr, was das war, irgendwas Biblisches erklären. Dann habe ich gemeint, ja, das
die
war
Beichte
so
anlegen.
Und so. Und können Sie das belegen? Dann habe ich gemeint, nein, kann ich nicht belegen. Aber ich glaube, dass es so ist. Und deswegen, ich meine, wir sind hier in der Religion.
Hast du tatsächlich dich in der mündlichen Prüfung gefragt, ob du in Religion irgendwas belegen kannst?
Ja, also was die Belege, also, oder, ja, genau.
Oder weil es Bibelstellen oder
so. Ja, genau, also irgendwas zitieren. Also, nö, aber ich glaube daran, dass es eben so und so ist.
Ja, sehr gut.
Ja, und dann haben die gesagt, ja, nee. Also ich bin gerade so durchgerutscht. Ich weiß nicht, was die unterste Punktzahl war, ein oder zwei Punkte.
Ich hatte drei und ich hatte nämlich Mathe mündlich, weil ich meine Theorie war, da helfen die vielleicht noch ein bisschen mit Fragen oder so. Und wenn du vor allem vorher die schriftlichen Prüfungen alle einigermaßen hast, dann kommt es nicht mehr so viel auf die mündliche an. Da brauchst du nur noch so und so viele Punkte. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit 3,0 brauchte ich noch drei Punkte. Und es war irgendwie Kurvendiskussion oder wie das heißt, Kurvenlehre.
Mhm. Ja.
Das war die größte Story, jetzt höre ich von mir, aber
da bist du wieder in der Schule, gell?
Ja, du gehst in so einen Raum rein. Da sind ganz viele, die mündliche Prüfungen haben. Du kriegst, ja. Aber die haben verschiedene Fächer auch. Wir waren eh nur zu zweit im ganzen Jahrgang mit Mathe. Und dann kriegst du ein Blatt. Da ist dann diese Aufgabe drauf, die darfst du dann rechnen. Und dann gehst du rein in einen anderen Raum und gehst an die Tafel. Mhm. Genau. Und da saßen bei mir fast alle Lehrer, die ich in meinem ganzen Schuljahr da auf dem Gymnasium hatte, inklusive meinem aktuellen Mathelehrer, der da auch der coolste war von allen, die ich bis dahin hatte und das mir im Nachhinein auch wirklich das schlechte Gewissen gemacht hat, weil ich den eigentlich so dann, kennst du, nicht so enttäuschen wollte oder so, aber im Endeffekt war es dann auch wurscht. Und dann habe ich irgendwie die ersten drei Aufgaben gemacht, das war so Definitionsmenge, das musstest du irgendwie nur irgendwie auf Null setzen alles und dann schließt du irgendwelche Zahlen aus, das konnte ich irgendwie noch, meinen Namen habe ich hingeschrieben und irgendwie so. Und nach den ersten, es waren irgendwie so 10 Fragen und die wurden immer schwieriger mit Anzeigen und dann habe ich die ersten drei Fragen beantwortet und dann habe ich tatsächlich gesagt, und dann so, ja und was ist mit Frage 4, das und das und dann sage ich, gute Frage, nächste Frage und das habe ich dann mit allen so gemacht, bis ich dann durch war und die mündliche Prüfung hat tatsächlich irgendwie so 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten sollte die dauern. Ich war, glaube ich, nach 5 oder 7 raus. Hm. Und dann habe ich auch nur noch geglaubt und gehofft, und dass das reicht. Und ich hatte tatsächlich 3 Punkte und vielleicht habe ich das auch meinem Mathelehrer, der war nicht in dem Prüfungsausschuss da vorne drin, sondern die konnten ja da überall zuschauen, dann saßen die da so hinter. Das war einer der übelsten Momente für mich, diese mündliche Matheprüfung in meinem Leben. Erstens Mathe, dann diese ganzen Mathelehrer und dann diese Prüfungssituation, das war für mich die Hölle. Aber gut,
was also hast du ganz kurz gekriegt? Darf ich zusammenfassen, hier sitzt, hier in diesem Raum gerade sitzt
die Mathe-Elite.
Die Mathe- und Naturwissenschaft-Elite.
Ja, stell ich auch.
Stell die Fragen.
Mal ganz kurz.
Genau, stell die Fragen.
Danke jetzt an die Chrissy, die mich nochmal in so ein Tutorium für Sport genommen hat. Ich habe tatsächlich meine beste schriftliche Note in Sport geschrieben über Höhentraining.
Höhentraining?
Wow. Ja, das habe ich, also es ist ja auch Naturwissenschaften, nochmal betont hier.
Ja, ja.
Hast und du dank ihr habe ich das tatsächlich geschafft, dort 11 Punkte zu schreiben. Und das war gut.
Wow.
Ja.
Und machst du noch abends Höhentraining eigentlich?
Du, ich wohne im 2. und 3. Stock. Hoch, das reicht mir.
Genau.
Nee, aber dann hast du dein Abi dann doch geschafft.
Ich habe mein Abi sogar sehr gut
in der Prüfung übrigens.
Ja, ja, klar.
Okay.
Und das war auch cool, weil das ist, wie gesagt, also meine Eltern waren eigentlich super streng. Und aber das war einer der coolsten Moves meiner Mutter. Die wusste, okay, an meiner praktischen Abi-Prüfung, ich musste, was habe ich gespielt? Ich habe die G-Dur-Romanze von Beethoven gespielt und ich die Romanze von Svensson, glaube ich. Und dann irgendwelches Zeug vom Blatt.
Musst du ein komplettes Konzert geben?
Das ging schon eine Weile, also okay. Die praktische Prüfung. Und dann saß dann irgendwie der Geigenprofessor von der Uni Mannheim da drin und also von der Musikhochschule. Und dein Musiklehrer und noch irgendjemand, was weiß ich. Und da noch dazu, dass es der Geigenprof war, der das abgenommen hat, der hat auch die Pianisten abgenommen, war ich halt noch mal nervöser. Und ich habe mir echt in die Hosen geschissen. Und ich habe das immer noch, ich habe so ein Tremor. Das heißt, ich zitter sehr schnell. Und dann, Leute haben drüber Witze gemacht, die haben gesagt, das ist ein gutes Vibrato auf der Geige dann, das kannst du einsetzen. Aber ich war super nervös und wenn ich super nervös wurde, dann habe ich meistens, also dann gibt's entweder, es wird okay oder ich versag komplett.
Mhm.
Und gerade die G-Dur-Romanze von Beethoven ist furchtbar. Du fängst als Geiger völlig ohne Begleitung an und spielst zweistimmig, komplett irgendwie 16 Takte lang. Und ich dachte, wenn das, oh Gott, wenn du da anfängst zu zittern, vergiss zweistimmige Intonation auf der Geige. Und sie hat mir eine Karte reingelegt in meinen Geigenkasten, wo ein Bild drauf war von The Last Night of the Proms, mit den ganzen Union Jacks drauf und so weiter, eine große Party, und hat da reingeschrieben, spiel einfach so wie zu Hause, es wird alles gut.
Okay.
Und das irgendwie, obwohl sowas sonst auch, nie funktioniert hat, an dem Augenblick hat es funktioniert.
Ja,
okay. Und ich bin da reingegangen, hab gesagt, ja, guten Tag, ich spiele jetzt das und das und das, und hab gespielt und es lief. Es lief und ich habe volle Punkte abgesahnt. Das war super. Und das war so ein Augenblick, wo ich auch wusste, so, dafür bin ich meiner Mutter ewig dankbar. Also meine Mutter war für mich immer so eher, auch wenn sie so ein Emotionsbündel war manchmal in meiner Kindheit, war aber irgendwie so die emotionale Seite. Und mein Vater wollte immer alles sehr strikt haben. Wobei ich von dem auch gewisse Disziplin wahrscheinlich gelernt habe, die auch ganz schnell wieder verschwindet, aber ab und zu immer wieder aufkommt. Ja. Das Ding. Und dadurch, dass ich in Musik und in Englisch überall absahnen konnte, war mein Zeugnis sogar richtig gut. Also für mich.
Ich muss ganz kurz nochmal, weil wir gerade bei der Geschichte waren, Schule. Ich will jetzt gar nicht wieder zu sehr in dieses Schulding abdriften, das haben wir schon, ist uns schon ein paar Mal passiert, aber weil du auch gerade gesagt hast, was du vorspielen musstest bei deiner Abiturprüfung.
Mhm.
Ich will jetzt einfach mal eine allgemeine Meinung hören.
Du spielst jetzt aber nichts vor,
oder? Nein, keine Sorge. Doch, ich habe ein Stück geschrieben, das würde ich gerne vorspielen. Nein, Quatsch. Okay. Nee, aber ich finde, also okay, ich kann es bei der Geige, kann ich es definitiv verstehen, dass man weil sie eben aus der klassischen, also es ist ja ein Musik, das in der Klasse, ein Instrument, das in der klassischen Musik sehr wichtig ist. Deswegen kann ich es ein bisschen nachvollziehen, dass man, wenn man in so einem Instrument geprüft wird, eben auch dann klassische Dinge spielt. Aber ich finde manchmal, auch wenn ich es mit damals oder auch mit heutzutage manchmal vergleiche, ich habe letztens mal kurz überlegen, weil ich mich mit jemandem drüber unterhalten habe, was ich zum Beispiel so in Deutsch für Bücher lesen musste.
Mhm.
So. Und ich denke mir halt manchmal, also es gibt bestimmt gewisse Werke, die wichtig sind, ja, dass man die vielleicht auch in der Schule meinetwegen gelesen hat. Aber wenn man so, worum es eigentlich geht, weißt du, das zu, also quasi zu lesen und zu verstehen und im Nachgang vielleicht das Buch zu besprechen oder einzelne Kapitel zu besprechen, finde ich, meiner Meinung nach würde das teilweise besser funktionieren oder hätte zumindest bei mir damals auch besser funktioniert, wenn ich Dinge gelesen hätte, die ich interessant finden würde.
Mhm.
Und das jetzt habe ich ein bisschen ausgeschweift für meine Frage, aber ich glaube manchmal, man könnte den Zugang für viele Schülerinnen und Schüler leichter gestalten, wenn du halt aber auch, ich sage jetzt mal, alltäglichere oder modernere Sachen. Also wir sind jetzt auch bei der Geige, ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie heißt dieser bekannte Geigenspieler?
Meinst du David Garrett? Oder?
Ja.
Ja, gut. Ja.
Nee, ich wollte jetzt auch gar nicht wertend über ihn was, aber du weißt, was ich meine mit was, also, oder du nimmst jetzt ein Gitarrenstück, ja, als Beispiel. So, geht da viel mehr auf bei dem Instrument Gitarre, dass du jetzt sagst, du kannst irgendwie was, du könntest jetzt was von den Beatles spielen, wenn aber jetzt ein Kind diese Musik scheiße findet oder da gar keinen Zugang dazu hat, dann lass ihn doch vielleicht lieber was auf Gitarre von Justin Bieber spielen. Mhm. Und er wird es aber, weil er das interessant findet, wird er das halt auch lieber spielen oder lieber lernen. Weißt du, was ich meine?
Ich gebe dir vollkommen recht, was die Motivation angeht, weiterzugehen oder ein Instrument zu lernen.
Mhm.
Aber ich sag's jetzt nur schon mal, damit ihr mich dran erinnern könnt, worauf ich zurückkommen will, weil nämlich, es hat natürlich einen Sinn, wenn man sagt, gewisse Standards müssen gegeben sein, damit gewisse Leute, die das prüfen, es beurteilen können. Wobei wir schon wieder bei einem anderen Punkt sind, wie beurteilt jemand Musik, weil Musik eigentlich immer auf eine gewisse Art und Weise zum Teil subjektiv ist.
Mhm.
Das heißt, wenn es eine Prüfungssituation gibt, wo einer jetzt unfassbar Heavy-Metal-Gitarre spielt, aber der Prüfer ein Jazzer ist,
wird's problematisch, genau.
Dann wird's problematisch, der kann sagen, ja, tolle Technik und so weiter, aber Ausdruck null. Ja, alles überkomprimierte High-Gain-Gitarren, das ist, deswegen gibt's Punktabzug.
Ja, weil er selbst
ist
halt
einfach nicht gut selbst, findet, ne? Ja, oder zumindest fließt sowas bei einer Bewertung unterbewusst immer mit ein. Bin ich fest davon überzeugt.
Ja, kaufe ich auch ab, ja.
Was die Motivation angeht, gerade bei jungen Menschen ein Instrument zu lernen oder eben auch in einem schulischen Rahmen. Ich mache jeden Mittwoch hier in Goldstein mit zwei Schulklassen eine sogenannte Bandklasse. Mhm. Das heißt, du hast eine Klasse mit 25, 26 Schülern, die, also von denen wahrscheinlich mindestens 22 noch nie ein Instrument in der Hand hatten.
Mhm.
Und das Ziel ist, dass sie nach zwei Jahren, also fünfte, sechste Klasse, irgendwas irgendwie spielen können. Aber nicht mhm. jeder Einzelne für sich, sondern zusammen.
Mhm.
Weil alles andere ist eigentlich unmöglich auch zu machen. Du kannst niemand in so einer großen Gruppe, kannst du nicht einem Einzelnen Technik beibringen. Das
ja.
heißt, du musst, eigentlich geht es eher darum, wie funktioniert ihr zusammen. Aber selbst da, wenn ich sagen würde, okay, wir spielen jetzt irgendwie, du hast vorhin gesagt, eine Beatles-Nummer.
Ja.
Das kann funktionieren, aber in den meisten Fällen nicht.
Mhm.
Das heißt, sie müssen sagen, was sie mögen. Dann entscheidest du, wie kann man das umsetzen und wie kann man darüber diskutieren, warum sie das mögen. Weil ganz oft hast du halt Dinger, wo du auch sagst, ja, pff, die schlagen das und das vor. Aber ehrlich gesagt, das machen wir nicht. Weil erstens inhaltlich, also I wanna ride your beat, bicycle, funktioniert, das kannst du in einem schulischen Rahmen schon mal gar nicht bringen. Zweitens ist es manchmal, also heutzutage ist es auch oft so, dass die Geschmäcker so unterschiedlich sind, weil ja. die Auswahl, es gibt nicht mehr so viele Topstars, die jetzt eine ganze Schulklasse irgendwie cool findet,
mhm.
oder zumindest die Hälfte, und die andere Hälfte findet die andere Musikrichtung cool, sondern du hast zu viel verschiedene Grüppchen. Das heißt, es gibt immer Leute, die was zu motzen haben. Das macht es natürlich schwieriger, deswegen musst du denen auch irgendwie sagen, okay, die wollen jetzt so eine Popnummer machen, die wollen nur Hip-Hop machen und die anderen wollen irgendwie eine Gitarre shredden.
Mhm.
Also musst du es irgendwie zusammenbringen. Dann hängt es an mir, das irgendwie so zusammenzubringen, dass die merken, dass die Popnummer, also gerade die Gitarristen oder die Hip-Hop-Leute, diese Seicht-Popnummer doch cool finden,
mhm.
weil wir irgendwas einbauen können, wo die sozusagen aufblühen können. Und mhm. dann, es funktioniert auch nicht jedes Mal, aber oft passiert es dann, dass sie merken, okay, die machen dann auch vier, im Lauf dieser zwei Jahre machen sie immer vier Auftritte an der Schule,
mhm.
Wie sie dann auch merken, okay, das Feedback ist so und so. Und die merken auch, wie ist das, auf der Bühne zu sein. Aber das ist genau das, was du gesagt hast. Ist es nicht besser, wenn man da irgendwas macht, was die vielleicht wirklich interessiert? Aber in einem Klassenverband ist es natürlich auch wieder schwierig, das irgendwie zusammenzubringen.
Ja, definitiv. Ich wollte auch ein bisschen darauf hinaus, zum Beispiel, ich habe tatsächlich... ich glaube, eine 5 und sogar einmal eine 6 in Musik gehabt.
Echt?
Ja, weil ich Blockflöte spielen musste.
Blockflöte.
Ja, ich will da jetzt auch nicht zu weit ausschweifen, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber ich habe das einfach gehasst. Ich habe dieses Instrument gehasst, ich habe es aber auch gehasst, vor einer Schulklasse vorzuspielen. Und ich habe auch gehasst, wenn wir als Hausaufgabe Lieder aufgegeben bekommen haben, die ich lernen muss, die ich halt auch scheiße finde.
Steve.
Ja.
Kennst du irgendeinen Menschen,
ja.
der Blockflöte
gut findet?
Mein Sohn.
Ehrlich?
Ja. So.
Nee, im Ernst?
Ja, ich...
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, kann ich bestätigen. Nee, die Sache ist aber die, und das erkläre ich auch, warum das so
ja.
ist. Weil das ist sein erster Zugang zu Musik und weil er merkt, dass er damit was... Also wenn er jetzt so ein einfaches Lied lernt und spielt, dass er damit merkt, er kann Musik machen. Weißt du, so... Das ist so, und das zusätzlich noch, es ist freiwillig.
Okay.
Und es ist so bei ihm, dass ich sage, wenn er das freiwillig macht und diese Motivation hat, das zu machen, und es sein erster Zugang dazu ist, auch mit den Noten und was zu spielen und was sich hinzustellen, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, alle meine Entchen zu spielen, ist das, man merkt richtig, was das mit ihm macht, und dass das, also es ist eher so ein Zugang zu dieser, überhaupt zu dieser Musikwelt und so. Das ist jetzt, wie gesagt.
Wie alt ist dein Sohn?
Der ist 10. Also es ist wirklich, also ich muss sagen, ich bin eigentlich froh, dass er das macht, weil ich merke, was es mit ihm macht. Mhm. Dementsprechend, dabei wird es jetzt nicht bleiben, wahrscheinlich bei der Blockflöte oder so, hoffe ich. Aber es ist für ihn etwas, dass er nicht nur Musik hört oder der singt auch gerne und so weiter, aber dass er mit einem Instrument was wiedergeben kann, was sich gut anhört, was er gelernt hat, wo er merkt, okay, ich kann jetzt diese Noten spielen und so. Und dementsprechend ist es vielleicht auch der Grund, weil es ihm nicht aufgezwungen wurde. Weil er spielt.
Ich wollte einfach, gerade sagen, ja. Du hast gesagt, er macht es freiwillig.
Ja, das
und ist das so. Ist ein, also wenn Musik zwanghaft wird,
ja.
Wird Musik schwierig.
Genau.
Immer.
Und bei ihm ist es halt so, dass eine Lehrerin das angeboten hat, eigentlich für vierte Klassen, so als Alternative zur Pause, also so einfach was machen zu können, jetzt nicht als
Alternative. Im Warmen bleiben im Winter.
Ja, auch vielleicht.
Genau.
Und er hat es tatsächlich initiiert, dass sie es auch für dritte Klassen macht, also für ein paar. Er wollte es unbedingt machen und dann hat sie halt so eine kleine Gruppe von fünf und tatsächlich sind es, glaube ich, auch hauptsächlich Jungs. Hat er das angeleiert, dass die das machen und jetzt sind die donnerstags einmal in der Pause und üben dann halt Schritt für Schritt die Noten und da muss ich jetzt eine Lanze brechen für ihn. Es gibt einen, der findet Blockflöte gut.
Nee, das finde ich, ich habe es auch ein bisschen überspitzt gesagt. Nee, ich kenne tatsächlich, ich meine,
wir standen alle vor der Klasse. Ich
habe 1000 Musiker in meinem Leben kennengelernt und es gibt auch ein paar, die professionell Blockflöte spielen und das gut finden. Ich finde es persönlich einfach grauenhaft, weil ich das natürlich auch mit einem Zwang verbinde. Ja. Außerdem finde ich, dass das... Also
und das hast du gerade richtig gesagt. Deswegen finde ich es wahrscheinlich auch grauenhaft, weil ich fand also... Nochmal, das Instrument hat mir ja nichts getan, weißt du so. Und wenn es jemand schön spielt, also wenn jemand ein Lied auf der Blockflöte schön spielen kann, habe ich kein Problem daneben zu sitzen, mir das anzuhören. Darum geht's gar nicht. Und das zu tolerieren, genau. Aber mein Problem war halt auch, ich hatte einfach auch dieses Problem eben vor der Klasse zu spielen und ich wusste aber auch, dass ich es nicht kann und das ist mein größtes Problem. Wenn ich weiß, dass ich was kann oder zumindest davon oder glaube, dass ich es kann und davon überzeugt bin, für mich selber, kann ich mich vor egal wie viele Menschen stellen. Weißt du so? Aber wenn ich selber ja ein ungutes Gefühl habe, weil ich habe schon keinen Bock gehabt, das zu Hause zu üben, macht mir keinen Spaß und dann weiß ich genau, ich komme da morgens hin und ich weiß genau, dass diese doofe Kuh mich aufruft und sagt, so Steven, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Spiel doch jetzt mal bitte, keine Ahnung, so das und das Lied vor und dann stehe ich da und ich kann es halt nicht und dann hau ab mit der Scheiße so. Und dann hatte ich halt eine 6, weil ich habe mich dann irgendwann
auch... Also du hast eine 6 gekriegt, aber du hast auch nicht, also ich meine, wie war das die Situation in der Klasse dann? Weil ich meine, die meisten waren wahrscheinlich...
Gelacht.
Ja, die meisten waren aber genauso scheiße wie du, oder?
Nee, eben nicht.
Nee,
es gab halt so ein paar, es gab leider auch so ein paar, wie es halt...
War nicht in meiner Klasse.
Immer gibt, so die, damals haben wir dann halt auch gesagt, keine Ahnung, so die Streber, die das halt, also es gab bestimmt auch Naturtalente, die das halt einfach vielleicht so konnten, ohne zu üben. Manche haben auch geübt, aber konnten es das deshalb. Und dann hat sie halt auch immer so am Klavier gesessen, hatte ich dann so am Klavier begleitet.
Hatten wir dieselbe?
Nein, ich war auf einer anderen Schule, als ich Musikunterricht hatte.
Ja. Vielleicht sind die alle so.
Das war richtig schlimm für mich. Also, und was halt auch schlimm für mich war, weil der Rest halt lacht. So. Und ich dachte mir halt so, okay, wisst ihr, ihr könnt jetzt lachen, ich lache nachher im Sportunterricht dann. Irgendwie, wenn wir Basketball spielen oder so, weißt du so.
Nachtragen. Weil,
ja, mit Wut, mit Hass nachtragen war ich da wirklich. Nee, ernsthaft. Das heißt, tiefen Namen hinterlassen, wie ihr vielleicht gerade hört. Deswegen war ich tatsächlich schlecht in Musik. Also für mich in dem Moment schlecht, weißt du, du kriegst eine Zensur, genau, die dir sagt, du bist schlecht. Also 6 bedeutet
ungenügend.
Das heißt, alles am Thema vorbei. Also am besten verbrenne deine Blockflöte und nimm nie wieder ein Instrument in die Hand. So gefühlt hat man sich da so ein bisschen, ne? Und ich meine, wie du schon gerade gesagt hast, mit deiner Klasse, die du unterrichtest, natürlich kannst du in der relativ kurzen Zeit nicht 24 Leuten, die in der Klasse sind, irgendwie Gitarre spielen beibringen oder auch nicht Klavier spielen beibringen. Vor allem haben wir auch, es gibt's ja vielleicht auch da welche, die sagen, ich habe gar nicht so Bock auf Klavier, ich finde das Instrument vielleicht cooler oder so. Mhm. Aber auch dieses dann ein Instrument auszuwählen, weil es halt so, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich in der Anschaffung auch erstmal das günstigste ist, um halt allen diesen Zugang zu gewähren, ist halt manchmal für mich auch nicht der richtige Weg. Oder später war es dann auch so, wir mussten dann halt irgendwie zum Beispiel auch Musikstücke interpretieren. Also warum hat der Komponist das so und so gemacht und weißt du, wo ich mir halt auch dachte so, das meine ich jetzt nicht böse, aber mich interessiert es halt nicht. Also mich interessiert Musik, aber mich, weil, ja. Also da hätte ich zum Beispiel so gemacht, hätte ich gesagt, okay, weißt du was, jeder von euch darf sich, und das haben wir zum Beispiel mal dann im Englischunterricht gemacht, und das fand ich richtig geil, jeder durfte sich einen Lieblingssong aussuchen, und musste, damals gab es auch noch nicht die Option, das einfach bei Google einzugeben, das heißt, wir mussten durch Hören den Songtext rausschreiben. Und da, wo wir halt was vielleicht nicht verstanden haben oder wo wir unsicher waren, das durften wir auch als Lücke lassen, und dann haben halt, weil das auch zu lang gedauert hätte, das mit 24 Schülern zu machen, durften, glaube ich, 6 oder 7 ihren Song vorspielen und den Text quasi vorlesen, und die Lücken, die quasi geblieben sind, haben, da hat man dann zusammen erarbeitet.
Okay.
Weißt du, also vielleicht hast du 2, 3 Worte noch nicht verstanden, weil du sie noch nicht kennst, aber der Mitschüler kennt es halt oder so, so war das halt. Und dann, und das war halt geil, weil da durfte jeder halt ein bisschen seine eigene Musikrichtung mitbringen. Also bei mir war es halt, ich habe halt tatsächlich ein Hip-Hop-Stück mitgebracht, und Dear Mama war das übrigens von Tupac. Schöne Grüße an Tupac. Rest in Peace. Aber das war für mich halt geil, weil finde ich auch dann zum ersten Mal wieder das entstanden, was du vorhin auch so ein bisschen gesagt hast, dieses, da waren auch Leute, die keinen Hip-Hop gerne hören oder Hip-Hop vielleicht nicht mögen, aber die haben diesen Song gehört, die haben dann den Songtext dazu, also wir haben den Songtext gemeinsam erarbeitet, und dann hast du auch einen anderen Zugang dazu gefunden, weil du gesagt hast, naja, ist nicht meine Musik, aber der Text ist inhaltlich richtig geil.
Ja.
So, weißt du, und das.
Ja, das passiert ja oft, dass irgendwie Leute, die sagen, das ist nicht mein Ding, aber Elemente daraus, ob genau. Das jetzt der Text ist oder der Beat ist oder ob genau. Das Harmonien sind oder irgendwie einfach nur ein Gefühl, ein Grundgefühl, was sie mitbekommen. Ja. Das ist ja irgendwie auch das Coole an Musik, dass eigentlich überall fast für jeden irgendwas dabei ist.
Genau.
Und wenn es noch so klein ist.
Genau.
Also Leute, die sagen, ich mag keine Musik, gibt's fast nicht.
Nee, glaube ich ja, nicht.
Also generell, das kann man eigentlich nicht sagen. Das heißt, Musik gibt jedem irgendwo irgendwie ein Gefühl. Hm. Das waren jetzt so ganz viele Inputs, aber ich...
Ist nicht so schlimm, ich habe gleich eine schnelle Frage.
Nee, ich will mal ganz kurz darauf eingehen, ganz kurz, weil einfach nur das blickt mir auf das... So funktioniert Schule nicht.
Ja,
ja, ich nur weiß. Mal als ein Beispiel, ja. Du gehst dann in deinen Sportunterricht, wo du dann cool bist, und dann sind, was weiß ich, wie viele andere, die das nicht cool finden, und die müssen dann mit dir Basketball spielen, ja. Oder Volleyball oder Rec oder keine Ahnung was.
Ja.
Weil da ist es ja auch so. Ich habe mich immer gefreut, wenn wir in die große Halle kamen, weil wir da Fußball, Basketball oder sonst was spielen konnten, und dann haben wir, keine Ahnung, da Feldaufschwung üben müssen. So. Und deshalb war auch nicht so. Ich meine, ich hatte Sportleistungskurs.
Ja, ich habe auch geturnt und fand das nicht so geil wie halt Fußball oder Basketball spielen im
Sport. Ja, aber du musst halt gucken, dass die anderen das auch nicht. Und die Schule, da sind, machen wir vielleicht auch noch einen kleinen Bogen, aber dann, die haben ja ihren Plan, was sie da vorgeben müssen, und dann müssen die das alle halt irgendwie machen. Dementsprechend, ich bin voll bei dir, was du gesagt hast, aber Schule funktioniert nicht so.
Ja,
das ist halt das genauso anders. Ich meine, ich habe Deutschleistungskurs gehabt, was ich für Bücher gelesen habe, noch ein paar mehr als du wahrscheinlich, die du nicht irgendwie... Ne? Und das, bei dem einen oder anderen war es cool, weil die dann doch irgendwie... Aber viele waren auch dabei, wo du sagst, okay, was willst du von mir?
Was soll das?
Ja. Was soll das? Und ja, deshalb kannst du eine Frage stellen.
Ja, aber du hast recht. Ja. Ich will noch einmal ganz kurz auf diesen Musikunterricht in deiner Klasse, wenn man so ausdrücken kann, darf.
Ja, es ist so eine Art Workshop eigentlich.
Also wir nennen es jetzt einfach Workshop, Projekt, genau. Ja. In dem Projekt. Aber ihr spielt schon, oder die Kids dort spielen schon einzelne Instrumente. Das heißt.
Genau, du hast dann 5 E-Gitarren oder 3 E-Gitarren, 2 Akustikgitarren, 5 Bassisten und Schlagzeuge, okay, teilst du dann auf. Das ist ein Riesenlärm in dem Ding. Und dann versuchst du irgendwelche Nummern zu spielen, die 5 Klässler, nee, die
sind. Und da sind wirklich auch Leute dabei, die, ich sag jetzt mal ganz doof, sind Leute dabei, die noch nie eine Gitarre in der Hand hatten, zum Richtig. Beispiel. Aber den bringst du dann halt schon wahrscheinlich gezielt, wenn ihr euch dann auf einen Song, sag ich jetzt mal, geeinigt habt, genau. Dann bringst du den halt gezielt zum Beispiel die Akkorde für diesen Song bei. Oder.
Ja, oder ich vereinfache das, je nachdem, wie sie zurechtkommen, dass ich sage, okay, du spielst jetzt einfach nur den Ton in der Rhythmik.
Ah.
Und der andere spielt harmonisch einen anderen Ton. Das heißt, du arrangierst eigentlich was anderes. Oder jetzt zum Beispiel, die 6-Klässler, die haben, ja, eigentlich schon. Und manche können volle Akkorde spielen, manche kriegen es einfach gar nicht hin. Manche machen irgendwas zu Hause, die meisten eher nicht.
Mhm.
Aber ich bin schon froh, wenn sie sich irgendwie merken können, so halbwegs, was sie machen, und dann irgendwie motiviert dabei sind, wenn sie okay, quasi das, dann
ja, aber jetzt habe ich ein Bild vor Augen, dass du halt sagst, geil, wenn halt einer nur einen Ton spielen kann, dann hat der halt genau die Aufgabe, wie die Triangel halt, nur diesen einen Ton zu spielen, aber das macht er, also aber dadurch, dass
genau, du aber am Ende du musst die aber trotzdem motiviert halten. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt aktuell bei den Sechsklässlern, da kamen jetzt zwei Flüchtlingskinder dazu, die auch überhaupt keine Ahnung, aber der eine will unbedingt Gitarre spielen. Und dann sagst du, okay, die anderen, die haben jetzt schon seit einem Jahr, die sind auf einem gewissen Level, auch wenn
das Level jetzt nicht extrem hoch sind.
Das heißt, die kamen jetzt dazu, es gibt sprachlich Schwierigkeiten, aber sie haben Lust, dieses Instrument zu spielen. Mhm. Also versuchst du es denen zu ermöglichen. Das heißt, du sagst, okay, bei den Songs, wir sind da in der Tonart und dann mache ich denen ein Open Tuning drauf und sagst, okay, du spielst jetzt einfach offene Saiten, dang, 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 durch den ganzen Song durch. Dadurch entsteht quasi so eine Fläche da hinten, die total cool klingt. Der Song funktioniert auch ohne, aber es ist irgendwas, was der Junge durchsetzen kann und merkt, er trägt was dazu bei.
Ja,
und geil, ich kann jetzt nicht sagen, okay, du lernst das alles nach. Das ist vollkommen unmöglich für den.
Ja, ja, okay. Aber geil, dann macht es gerade für mich jetzt, ergibt sich das Bild quasi.
Also für mich ist die Aufgabe genauso schwierig wie für die Kinder da auch.
Ja, klar. Aber das ist okay, das Bild ist aber jetzt geil, weil genau, dann so kann man sich dann vorstellen, dass man halt sagt, dann können eben auch Kids mitspielen, die eben noch nicht so weit sind oder eben noch nicht so viel können, weil die halt ja dann nur einzelne kleine Parts übernehmen,
genau.
Sag ich das mal so, ne? Genau. Okay, geil.
Ja, und selbst, also die entscheiden sich quasi am Anfang der fünften Klasse, also die probieren alles sozusagen ein bisschen aus, lernen die Instrumente kennen. Wir gucken alle, wie so ein Schlagzeug aufgebaut ist oder eine Gitarre oder ein Bass oder ein Keyboard oder wie das mit dem Mikrofon funktioniert und so.
Ja.
Und danach entscheiden die, okay, ich würde gerne das lernen. Und dann entscheiden sie sich für ein Instrument, sagen wir Bass.
Aha.
Und dann gibt's in der Bassgruppe aber Kinder, die raffen es schnell.
Aha.
Und da geht's auch um Kraft, können die das greifen oder befassen sie sich damit. Und welche, wo es eben mega schwierig ist. Und dann musst du für die es ein bisschen besser können, musst du dann irgendwie sagen, okay, du kannst das noch einbauen. Das versuchen dann vielleicht die es nicht so können, auch mal. Aber dann geben sie vielleicht auch auf und dann musst du denen halt sagen, es ist völlig okay, du spielst einfach nur den Ton. Du musst dann aber genau hier mit der Bassdrum zusammenspielen und dann ist es cool. Und wenn die merken, irgendwas funktioniert zusammen, das merken die. Die sind ja nicht doof.
Ja, yeah, okay.
Ja, dann
ja, du bist halt einfach ein Teil, du bist ein kleines Teil vom großen Ganzen, aber du merkst halt, dass du, oder jetzt mal überspitzt gesagt, klar, du weißt es, dass es theoretisch auch ohne den einen Ton oder ohne den anderen Ton funktionieren würde, aber erstmal gibt einem ja das Gefühl, wenn ich den Ton jetzt hier nicht spielen würde, wird da was fehlen in dem Lied.
Ja.
So, das ist halt geil eigentlich.
Und selbst wenn der eine, der ein bisschen besser ist, plötzlich einen Blackout hat und den Ton nicht spielt, aber der es gerade eigentlich nicht so gut kann, gerade den Ton spielt, wow, super, dann rettet der eine dem anderen den Arsch.
Also es ist so ein Gemeinschaftsding.
Ja, cool.
Nee, ja. Krass.
Geil.
Ja, gut, noch ganz kurz, wie bist du dazugekommen?
Oh, mich hat Schlagzeuger, mit dem ich zusammengespielt habe, Max Mahlert, hat dieses Projekt, der war damals auch Schlagzeuglehrer an der Schirn, also an der Musikschule Frankfurt heißt die offiziell. Die hatten dieses Projekt angefangen, dass wir in Schulen solche Projekte starten. Das ging aber nur eine kurze Zeit. Und der eine Musiklehrer, der das halt mit aufgebaut hat, der ist dann in Elternzeit gegangen. Und sie brauchten halt jemand kurzfristig für, ich glaube, ein Jahr oder sowas, wo ich dann quasi einspringe. Dann lief das aber ganz gut. Und dann als der zurückkam, hat gemeint, okay, wir müssen jetzt gucken, die Finanzierung läuft jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo die Finanzierung damals herkam. Müsste irgendwie anders geregelt werden. Das heißt, da gibt es dann Fördergruppen von Schulen. Ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber oder Eltern zahlen einen kleinen Betrag jeden Monat. Jetzt mache ich das seit 10 Jahren.
Wow, okay, krass. Aber immer, was hast du gesagt, 5. und 6. Klasse?
Ja.
Und das ist seit 10 Jahren schon so. Also hast immer
das ist immer nur 5. und 6. Klasse.
Cool.
Und die Schule findet das gut.
Ja.
Also da gibt's
hätte sowas mal in meiner Schule gegeben. Ich habe in der 5. und 6. halt Blockflöte gespielt.
Jeder hat es.
Na, ich muss da auch sagen, das war wirklich cool von der Schule. Die haben dann einfach, weil die meisten Kinder, die haben die Eltern würden denen nie ein Instrument kaufen. Mhm. Das heißt, die Schule hat so einen Grundstock an Instrumenten. Wenn jemand Akustikgitarre lernen will, dann bekommt der eine Akustikgitarre von der Schule geliehen für diese Zeit.
Oh, okay, cool. Ist auch cool.
Die er dann auch mitbringen muss und so weiter. Klar. Und natürlich nach 2 Jahren musst du die Dinge eigentlich komplett neu warten und so, aber...
Ja gut, aber am Ende ist ja dann so, wenn einer wirklich vielleicht 2 Jahre dran geblieben ist und dann halt Interesse geweckt hat, am Ende ist dann, glaube ich, der Schritt zu sagen, jetzt dann eine eigene Gitarre zu kaufen, oder auch, kann ja auch eine gebrauchte sein, mhm. aber ich glaube, der Schritt ist dann vielleicht auch leichter für auch Eltern vielleicht, als zu sagen, naja, heute Gitarre, morgen Schlagzeug, übermorgen Bass, da müssen wir ganz schön viel Geld ausgeben, wenn wir alles mal kurz Probe kaufen müssen. Mhm. Aber so ist halt ganz geil, weil dann kann man zumindest schon...
Ein Einstieg.
Ja. Hast einen Einstieg, ja genau. Dass ja. du halt sagen kannst, naja gut, der hat jetzt Spaß dran gefunden und dann kann man halt weiterschauen. Und ja. ich finde aber auch andersrum ist es cool, mit Sicherheit hast du das auch erlebt in den 10 Jahren, dass es dann halt am Ende auch Kids gibt, die dann halt nicht so Bock drauf haben, die das ja, mal durchgezogen haben und dann sagen, ey, dann halt merken, okay, vielleicht ist Musik ist halt doch nichts für mich, ich weiß es nicht, mach halt lieber...
Hör sie lieber.
Ich höre sie lieber, genau.
Ja, klar.
Ja.
Ich meine, viele gehen auch da rein, weil sie oder ja, weil sie einfach denken, das ist so der leichte Weg. Weißt du, da mhm. machst du ein bisschen Musik, oh, chili, chili, chili. Ja, es gibt dann auch die Sportklasse, also den Sportzweig, weil das ist eigentlich quasi sind diese 2 Stunden pro Jahrgang, die sie extra Musikunterricht bekommen. Das fließt auch zum Teil in ihre Musiknote mit rein, so wie sie sich eben da schlagen.
Beurteilst du das dann?
Ja.
Also den Teil zumindest, ne?
Ja. Wobei, genau. Wobei das jetzt auch nicht, weil du kannst es, es gibt natürlich Schüler, die sind da sehr vorteilig und so. Da geht es natürlich extrem auch darum, wie arbeitet jemand mit und.
Genau, also du gibst quasi eine Empfehlung.
Ja, genau.
An denjenigen, der, also an den Lehrer wahrscheinlich, der am Ende die Note dann genau. gibt.
Ich bespreche das mit denen.
Genau. genau. Aber da, wie du ja gerade gesagt hast, legst du dann halt auch eher Wert wahrscheinlich auf Engagement und auf, ja. Ja, wie motiviert ist man?
Ja, und das ist eine Gesamtschule, das heißt, da gibt es auch viele, also, obwohl, das gibt es wahrscheinlich nicht, doch, vielen Schulen. Also es gibt viele Kinder, die einfach eine Lernschwäche haben, die einfach wirklich ein Problem haben. Und es gibt immer mehr davon scheinbar, die mal länger als 10 Sekunden irgendjemand zuhören können.
Mhm.
Und die irgendwie so bei der Stange zahlen. Was aber faszinierend ist, ist auch, dass viele Kinder, die extreme Schwierigkeiten auf dem Schulhof haben, weil sie irgendwie immer in der Schlägerei verwickelt sind oder in Mathe oder in Deutsch oder sonst wo total schlecht sind, dort besonders gut sind.
Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es im Anschluss gesagt.
Und das ist so krass.
Ja.
Ich habe jetzt gerade letzte Woche, das ist verrückt, ich habe eine E-Mail bekommen von einer E-Mail-Adresse, die ich nicht kannte, wo drin steht, hallo Herr Tucker, ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern, mein Name ist so und so, ich sage den Namen jetzt nicht hier. Mhm. Sie waren 2017, haben Sie diese Bandklasse geleitet. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern. Und ich wusste sofort, wer das ist. Weil das war so ein Junge, der war mega talentiert. Aber das übliche Beispiel, ich weiß nicht, ob der von der Schule geflogen ist irgendwann oder was das Ding war. Ich habe den irgendwann auch nicht mehr gesehen. Nach der 6. Klasse sehe ich die in der Regel auch nicht, aber es kann ja oft laufen einem dann auf dem Schulhof,
ja.
auch wenn man nur einmal die Woche da ist, laufen irgendwelche Kiddies einem über den Weg und sagen Hi und so. Den habe ich irgendwann nicht mehr gesehen und der hat mich dann angeschrieben, weil ich ihm damals, ich wusste, seine Eltern haben ihn nicht unterstützt und irgendein Kumpel von mir, das ist passiert immer mal wieder, hat irgendwo aus dem Müll, aus dem Schrott, irgendwann so, ich habe auf dem Müll diese Gitarre gefunden, kann man mit der was machen und dann richte ich die her.
Ja, geil.
Und das sind meistens billige Instrumente, aber du stellst einen Hals ein, ziehst ein paar Saiten drauf, guckst, dass die Tonabnehmer funktionieren und gut. Und dem habe ich so eine Gitarre geschenkt. Und habe gesagt, ey, mach irgendwas damit. Und er hat mich jetzt angeschrieben und hat gesagt, dass er diese Gitarre nach wie vor hat. Und die ganzen Jahre, wie gesagt, 2017, wir reden von vor 8 Jahren.
Ja, 8 Jahre, ja.
Eigentlich das Instrument gar nicht mehr benutzt hat und es war ja alles sehr turbulent gewesen und er wusste auch nicht mit seinem Leben und was er machen kann, soll oder muss. Und aber er hätte jetzt die Gitarre in die Hand genommen und gemerkt, wie viel Spaß es ihm gemacht hat und dass irgendwas hängen geblieben ist. Und er wird sich freuen, von mir zu hören. Ich habe gesagt, diese Woche ist total stressig, weil ich ja bei Sigis Bar bin.
Ja, gut. Sorry. Nee.
Nein, wegen vielen anderen Sachen. Ich habe gesagt, ich melde mich nächste Woche bei ihm und ich bin sehr gespannt. Aber ich finde es dann doch, wenn man dann so Feedback bekommt von irgendwelchen Kiddies und ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, dass irgendwas da hängen geblieben ist.
Ja.
Weil ich das Gefühl habe, für viele, also ich habe auch Gitarrenschüler gehabt, die irgendwie, weil ich das so nachvollziehen konnte, nach der Schule. Meine Mutter wollte sich, oh ja, Physik hat dir doch Spaß gemacht. Oder mein Vater, ja, geh doch auf Lehramt. Ich habe gesagt, ich will nie wieder in der Schule rein. Jetzt mache ich dieses Schulprojekt. Aber wenn ich dann irgendwie sehe, also ich habe dann auch nach 4 Stunden da sein, habe ich so die Schnauze voll von diesem System Schule. Da kriege ich Krämpfe.
Yeah.
Dass ich, das wäre nichts für mich gewesen. Also die Musik war für mich die einzige Möglichkeit, irgendwas zu machen.
Mhm.
Und deshalb, wenn ich das bei irgendwelchen Schülern auch so sehe und denke, okay, ihr funktioniert in einer gewissen Arbeitswelt einfach überhaupt nicht. Aber ihr seid eigentlich so motiviert und so gut in dem, was ihr macht, dass wenn ihr es schafft, einfach genug Geld zu verdienen, dass ihr klarkommt damit, dann ist alles erledigt. Weil ganz viele denken, also ich meine, viele, die jetzt gar nichts mit Musik zu tun haben, ihr lebt von der Musik? Ja. Kann man davon leben?
Ja.
Ja, also, ja, wir unterhalten uns gerade. Wir sitzen hier und damals war immer mein Ding, ja, ich werde niemals eine Eigentumswohnung besitzen oder ein Benz fahren oder sowas. Und naja, das geht manchmal dann auch.
Mit Musik meinst du?
Mit Musik.
Ja, na klar.
Aber bloß, weil du nicht irgendwie im Radio läufst jeden Tag oder denkst, es gibt genug Bereiche in der Musik. Es gibt Leute, die machen Musikpädagogik. Es gibt Leute, die machen Musiktherapie. Es gibt Leute, die machen, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Und selbst Musiker, die dann mit ihrer Stimme arbeiten, die Voice-Overs zu machen, auch machen, was ich nebenher manchmal mache und da Erfahrung gesammelt habe und dann mit Schülern auch sowas. Die haben dann manchmal eine Ausbildung als Sprecher noch gemacht. Und dann hörst du, ah, cool, die hat jetzt die XY-Kosmetikfirma Werbung eingesprochen, die im Fernsehen läuft. Wow! Und ja, das ist ein Riesenschritt. Also das ist Kohle.
Ja, ja,
das heißt, wenn du in diese Kreise reinkommst, über diese Agenturen, dann hast du echt eine gute Chance, dein Leben damit beschreiten zu können. Wenn du jetzt nicht über deine Verhältnisse raus.
Aber da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem Thema, dass man halt, dass halt leider oft so ein bestimmtes System verfolgt wird und einem eben irgendwie von außen auch halt eingetrichtert wird. So die, hier ist ja die Standardmusik, ja, brotlose Kunst.
Aber im Sport ist es doch genauso.
Ja, ja,
genau. Also es gibt Leute, die spielen in der 3. Liga und die machen nichts außer Fußball spielen. Aber kein Mensch im Allgemeinen hat von denen gehört. Was bist du, Fußballer? Spielst du Bundesliga? Ne, ich spiele 3. Liga.
Was?
Die verdienen mehr als die meisten Musiker. Aber es gibt, weißt du, aber das ist genau dasselbe. Es gibt nicht nur Champions League. Es gibt in allen Bereichen.
Ja, ja, genau.
Und wie viele Musiker kenne ich, also wirklich ohne Ende, die nur von der Musik leben und die spielen einfach in einer Top 40 Band.
Ja.
Oder in 3 Kombos oder machen einfach, was weiß ich, sind freie Perkussionisten und werden da gebucht. Und es funktioniert irgendwie. Es ist anstrengend, aber wenn man das mag und wenn man das will, funktioniert.
Ja, vor allem sind wir wieder ein bisschen bei dem Punkt, was wir schon öfters hatten, wenn es einem halt Spaß macht. Weißt du, also am Ende, und wie du auch vorhin gesagt hast, wenn man sich damit identifizieren kann. Also auch wenn du, gibt ja auch ganz viele Studiomusiker, die halt einfach in Studios gehen und da wird halt ein Gitarrist gebraucht, der eine Gitarre einspielt. Da gibt es natürlich dann auch vielleicht die, die sagen, naja, ich habe da auch mal was eingespielt, was ich jetzt halt nicht sonst mache, weil es nicht meine Mucke ist eigentlich. Aber es ist halt ein bezahlter Job.
Geht aber auch nicht immer.
Natürlich geht es nicht, wahrscheinlich nicht immer.
Du musst halt gucken, dass du irgendwie...
Genau, es ist eine Balance.
Genau. Aber ich glaube, wenn du dann, wenn die Grundmotivation die ist, dass du deine Musik machen willst oder deinen Sport machen willst, und dann muss man hier und da vielleicht auch mal so vom Weg abweichen, um halt dann dieses ganze Gebilde am Leben zu halten. Und dementsprechend ist es auch... Und außerdem haben wir vorhin ja schon mal drüber gesprochen, du sammelst ja auch immer wieder Erfahrung.
Ja.
Und du lernst immer wieder Leute kennen und dann eröffnen sich ja auch wieder neue Möglichkeiten, deshalb.
Aber das, Ja, sag du.
Nee,
sag.
Ja, ich wollte nur fragen, hast du direkt dann nach der Schule mit der Musik angefangen? Oder?
Ich wollte dann, ja, nein. Ich habe, ich wollte, aber ich habe relativ spät mit Gitarre angefangen. Und was die Geige anging, ich habe ein wunderbares Abitur gehabt und hatte eine Empfehlung, gleich in der Hochschule klassische Geige studieren zu können. Bei genau diesem Prof, der die Prüfung abgenommen hat. Ich wollte aber nicht mehr. Erstens mal aus gesundheitlichen Gründen, weil ich hatte so einen fetten Fleck hier am Hals, also so einen Knubbel am Hals, so einen Übemal nennt man das, aber es war echt so fett geworden, wo mir Ärzte schon gesagt haben, musst du aufpassen wegen Krebs und so. Und abgesehen davon war das nicht sehr ansehlich. Ja. Und es war einfach, und zwar schmerzhaft. Und ich hatte aus diesem Grund keinen Bock mehr auf die Geige wirklich. Und zweitens hatte ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und was ich cool fand bei der Gitarre, und das konnte ich mir mit der Geige zu dem Augenblick noch nicht so richtig vorstellen.
Kriegst die Mädels.
Nein, war dieses ganze, die Energie von Rockmusik oder Improvisation und die Art und Weise, Rock und Jazz kamen dann irgendwie plötzlich auf. Und ich dachte, ja, sowas will ich machen. Ich war aber allerdings mit, also was das Üben auf der Gitarre anging, weil da war ich mir selbst überlassen, da war es mir erstmal wichtiger, okay, ein paar Nummern irgendwie drauf zu schaffen und die Mädels zu beeindrucken. Und nicht technisch jetzt irgendwie das, was ich auf der Geige die letzten 15 Jahre gemacht habe, irgendwie ist da neu, ja, wieder durch die ganze Kacke durchzugehen. Das heißt, es war bei mir sehr zäh. Aber ich habe es dann irgendwie dann doch zu einem gewissen Punkt gemacht und habe dann vorgespielt an der Musikhochschule in Stuttgart und in Mannheim für Jazz und Popularmusik. Und in Stuttgart bin ich gnadenlos durchgerasselt. Und in Mannheim habe ich wohl irgendwie bestanden, aber die haben nur einen Gitarristenplatz vergeben pro Jahr. Das okay, heißt, okay, wenn du bestanden hast, durftest du quasi noch einmal durchfallen und nochmal. Also du hast, ja, also und dann dachte ich, okay, ich muss irgendwas machen. Also habe ich eine Musikalienhändler-Ausbildung angefangen. In Heidelberg. Und nach 3 Monaten wieder gekündigt. Weil es einfach furchtbar war. Das war so ein Klassikhaus und dann kamen halt Kumpels von mir rein oder irgendwie, oder es kamen Musiker rein, wo ich dachte, wow, ich verneige mich vor den fantastischen Blues und oder Flamenco-Musiker, wo ich dachte, Wahnsinn. Und da gab es so Situationen von der Leitung, in Anführungszeichen, dass die hier nicht erwünscht seien.
Die Kunden?
Gewisse Kunden, genau.
Oh, wow, okay.
Also die, also so Leute, die dann reinkamen und irgendwie 10 Satz Gitarrenseiten gekauft haben und ordentlich viel Black drin, war nicht sehr interessant. Jetzt waren lieber die Leute interessant, die, also sowieso, die einen Flügel gekauft haben oder ein Klavier.
Okay.
Sowieso, aber auch die dann die Kreuzer-Etüden für Violine gekauft haben. Also es war, so Leute wollen wir hier nicht haben. Und es wurde immer schlimmer. Dann haben sie noch 2 Leute gefeuert. Kurz vorm Weihnachtsgeschäft habe ich gesagt, was, und das soll ich jetzt alles alleine? Ich bin der Azubi, ich bin hier, um was zu lernen und nicht irgendwie nur der Depp zu sein. Und dann habe ich die Handelskammer angerufen und habe gefragt, wie sieht's denn aus? Und die haben gesagt, ja, du kannst fristlos kündigen innerhalb der ersten 3 Monate. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich, und so kam ich nach Frankfurt, dann habe ich von der Frankfurter Musikwerkstatt gehört. Und das ist eine private Institution mit einem staatlichen Abschluss. Mhm. Das heißt, ich dachte, okay, cool. Dadurch, dass sie privat ist, musste Kohle zahlen, die können aber dadurch auch mehr aufnehmen.
Mhm.
Und dann habe ich da Aufnahmeprüfung gemacht und konnte auch anfangen und habe dann auch, um meine Studiengebühren abzuarbeiten, einfach in der Bibliothek dort gearbeitet, was für mich die Arschrettung war.
Mhm.
Und das habe ich dann 3,5 Jahre gemacht und wollte dann aufhören, weil ich dann auch Prüfungsängste hatte oder dachte, mit dem ganzen Jazzkram kann ich überhaupt nichts anfangen.
Mhm.
Ich wollte meinen Alternative Rock durchziehen und dann haben mich Kumpels überredet, dass, ey komm, mach diesen scheiß Abschluss wenigstens. Ich habe bis heute wirklich nirgends jemals vorlegen müssen. Ich habe ihn aber gemacht, weil ich dachte, okay, das wäre vielleicht gut. Ja. Oder für die Künstlersozialkasse ist es auch gut irgendwie, um da reinzukommen.
Ja.
Oder es hat scheinbar meinen Antrag beschleunigt. Aber für alles andere.
Ja, hört man oft irgendwie so ein bisschen. Also klar, das für irgendwas ist es am Ende gut gewesen, wahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl, auch hat man ja auch bei vielen Leuten, die schon hier waren, die so bestimmte Sachen machen, dass es dann irgendwie, es verselbstständigt sich und geht irgendwie
seinen eigenen Weg.
Ja. Genau. So, zurück aus der Pause.
alle sind erleichtert.
Ich greife jetzt mal ein Stichwort auf, das ich vor der Pause gesagt habe, und zwar dieses, irgendwie findet alles dann so seinen Weg, oft.
Ja.
Da waren wir ja so ein bisschen stehen geblieben. Ich würde ja fast sagen, bei dir hat es ja dann mehrere Wege gefunden. Weil ich meine...
Ja, klar.
Also klar, der Hauptweg ist die Musik, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Weil du ja da auch davon lebst, so kann man ja sagen. Aber auch in dem Überbegriff, ich mache Musik, stecken ja ganz viele Kleinigkeiten drin, ne? Wie du gerade gesagt hast. Du hast wie viel hast du gesagt? 4 Bands? Nein, 3.
Aktuell, ja.
4.
Ja.
So 4 Bands, dann das Schulprojekt.
Ja.
Und dann hast du noch was vorhin erzählt, mit dem das Stichwort war da irgendwie Bunker.
Genau. Also ich eigentlich arbeite ich permanent an mindestens 5 Baustellen. Also einmal, wie gesagt, Musik, was jetzt zum Beispiel dieses Schulprojekt ist.
Ja.
Ich habe auch ein paar Gitarrenschüler, aber wenig. Aktuell sind es nur 3 Stück. Ich coache eine Jugendband. Also das sind so 16- bis 18-Jährige, die sich mal angemeldet haben für so einen Workshop in diesem Bunker, wo wir gleich drauf kommen. Dann mache ich manchmal Sprachaufnahmen, das aus einer kurzen Schauspielphase kam. Was vergesse ich jetzt gerade? Ist egal, ich komme aber bestimmt gleich drauf.
Voice-Overs hast du noch gesprochen?
Das war das, genau. Gerade Sprachaufnahmen.
Das stimmt, ja. Okay.
Genau, was mich draufbringt, so läuft mein Leben ab. Ich springe immer von einem Ding zum nächsten.
Ja.
Wann hast du Feierabend, weiß ich nicht. Ja. Ich habe jetzt gerade, wir hatten ja gerade eine ganz kurze Pause gehabt und ich habe ganz kurz die Nachrichten gecheckt und die eine war von meiner Freundin, die sagt, ja, wann kommst denn du eigentlich dann heute? Konnte ich jetzt leider noch nicht drauf antworten.
Bald, kannst du sagen.
aber die andere war vom Ralf Holl, dem Stadion-DJ der Eintracht. Den könnt ihr mal einladen, das wäre bestimmt eine sehr gute, ich sag ihm mal Bescheid.
Ja, wenn du uns deinen Kontakt zuschieben kannst, freuen wir uns.
Mit ihm nehme ich gerade eine neue Version von You Spin Me Round auf und dafür verschafft er mir Zugang zur Eintracht mit meiner Tochter. Das heißt, so ein schönes Geben und Nehmen, ja. Denkst du, er hat mir aber gerade geschrieben, ich soll ihm heute Nacht noch irgendwas aufnehmen, das er für morgen braucht. Das heißt, es wird vielleicht auch ein bisschen später als gedacht.
Wie gesagt, dann hast du Feierabend.
Weiß genau. Ich nicht. Und jetzt zurück zu diesem Bunker. Also ich habe in diesem Bunker angefangen, vor circa 20 Jahren Gitarre zu unterrichten und dann für Kinder so Ensembles, also Bands zu machen.
Ist das
also
auch wirklich ein Bunker?
Es ist ein richtiger Luftschutzbunker.
Gibt es genau. Ja noch ein paar vereinzelt in Frankfurt.
Da gibt's ja, und das ist einer der 5 Bunker, die Stadt Frankfurt gekauft hat damals. Es gab, oh Gott, das ist eine sehr lange Geschichte, da könnte man mit dem Seppel Niemeyer wochenlang drüber reden.
Ja.
Aber dieser Bunker, also um es ganz kurz zu fassen, der wird gemietet von der Stadt Frankfurt, also jeder einzelne Bunker von einem Bunkerverein. In diesem Fall nennt sich der Verein Waggon, Gesellschaft für Transport von Jugend und Arbeit in die Stadtteile. So war das Konzept. Und in diesem Bunker findet halt, also in den meisten anderen Bunkern sind einfach Proberäume oder ja, werden die vermietet an Musiker. Und bei uns ist es aber so, dass eben Musikunterricht stattfindet, auch in Jazz, Popularmusik, Workshops stattfinden. Bandcoachings stattfinden, wir machen ein paar Aufnahmen mit denen und bestimmte Projekte, Konzerte. Und in diesem Bunker habe ich angefangen zu arbeiten im Orga-Team vor circa 2 Jahren. Weil die Leute, die das seit 30, 40 Jahren gemacht haben, einfach auch irgendwann zu alt wurden und gesagt haben, sie wollen jetzt aufhören, haben weit über ihr Rentenalter teilweise auch da gearbeitet. Und deswegen habe ich da so eine Mini-Stelle sozusagen, die ich auch noch mache. Und das ist viel, Politik, wobei meine beiden Kolleginnen Gott sei Dank den Löwenanteil da machen, was so Projekte angeht, wie einfach Fördergelder von der Stadt zu bekommen für gewisse Projekte. Wo ich jetzt extrem involviert war, war, weil diese Bunker, wie man sich vorstellen kann, ziemlich marode sind inzwischen. Wir haben in den letzten 2 Jahren, wir haben in 4 Räumen komplett neue Böden reinbekommen. Wir haben eine Studioregie ausgebaut, die mal so war auch. Also irgendjemand hat das independent-mäßig vor, keine Ahnung, 30 Jahren wahrscheinlich so eingebaut. Also eine, mit Fenster zwischen 2 Räumen, also mit den Doppelfenstern, mit diesen Schrägen und so weiter. Dass ich gesagt habe, okay, lass uns irgendwie für die Kids mal wieder so ein Studio aufbauen, dass die halt hier ihre Demos aufnehmen können und so. Und was wir jetzt gerade gemacht haben, weil 2 von den Toilettenanlagen komplett am Arsch waren, und die Stadt kein Geld hat, das ist ein städtisches Gebäude, aber wir wissen ja auch, wie es in den Schulen aussieht, das renovieren zu lassen, gab es jetzt ein Projekt zusammen mit der International Plumbing Association. Die haben jetzt gerade Messe in Frankfurt. Und jetzt kam dieses Projekt auf vor einem halben Jahr, dass ein Innungsmeister hier aus Frankfurt zusammen mit internationalen, also aus der ganzen Welt kommen irgendwelche Azubis zusammen und die bauen in dem Bunker die ganze neue Toilettenanlage ein. Das heißt, wir müssen uns als Verein drum kümmern, dass es dann wieder gefliest wird. Und das machen die alles nicht. Ja? Also Fliesen, Elektriker und die ganze Rausreißerei mussten wir selber organisieren. Haben aber dann von der Stadt Frankfurt tatsächlich da ein bisschen Zuschüsse bekommen, weil in so einem Bunker Sachen rauszureißen ist eine Katastrophe, das kannst du nicht selber machen.
Ja.
Aber so haben wir es jetzt geschafft. Die sind noch nicht ganz fertig, aber in 2 Wochen sollte alles über die Bühne sein. Komplett 2 neue Toilettenanlagen da in diesem Bunker zu haben. Aber das ist wahrscheinlich weniger interessant als, was macht der Bunker sonst so. Wir vermieten auch Proberäume, die Schlagzeug, Bass, Gesangsanlage, Klaviere drin haben für so Probe-Sessions. Das heißt, jeder kann sich melden und kann sagen, ey, ich habe jetzt gerade eine Idee oder ich will jetzt gerade einfach mal, wir haben ein Gig oder ich habe eine Gruppe. Chöre kommen da auch teilweise an und mieten sich dann einfach für einen 20 mal 4 Stunden da ein, haben alles da vor Ort und gehen wieder. Und gerade in Frankfurt haben wir das Problem, dass es viel zu wenig Probeflächen gibt. Und ich meine, der Grund, warum es bei uns so günstig ist, ist, weil wir halt subventioniert werden von der Stadt. Also wir bekommen selbst von der Stadt eine sehr günstige Miete. Die Nebenkosten sind überall gestiegen, aber so kann man halt, wie gesagt, für die Musikszene oder auch allgemein, also Theatergruppen kommen manchmal auch vorbei, die sagen, okay, in dem Lärm, also mit der Lautstärke, in der wir arbeiten müssen, kannst du sonst in der Innenstadt halt nicht arbeiten. Im Luftschutzbunker hast du 2 Meter dicke Außenwände. Da kannst du halt nachts um 3 noch Schlagzeug spielen oder schreien.
Ja, ja, ich habe das. Ja. Ich habe das. Ein Freund von mir hatte auch mal so einen kleinen Raum in so einem Bunker, der DJ Dogtown, auf dem wir. Liebe Grüße, wir warten immer noch hier auf dich. Diggis Bart. Du sollst endlich mal vorbeikommen, vielleicht schaffst du es ja. Bald. Der hatte dort auch so einen kleinen Proberaum. Und das war halt auch immer geil. So ein bisschen ähnlich, wie es hier bei uns ist. Das war halt auch das Ding, der konnte halt da nachts schön Krach machen und es hat keinen gestört.
Ja.
Und das hat, ich finde auch ganz geil, dass die den Großteil dieser Bunker erhalten haben und irgendwas damit machen. Also was Schönes und was Gutes
ja.
Und
für euch. Also wer ist die in dem Fall?
Ja, ich habe einfach mal die da oben gesagt.
Ja, weil es ist sehr viel Arbeit. Und da würde ich also auch mal einen schönen Gruß an Seppel Niemeyer einwerfen, der für mich einer der aktivsten Menschen ist hier in Frankfurt, die seit über 40 Jahren für sowas kämpfen. Und das, man darf das nicht unterschätzen, wie viel Steine einem da in den Weg geworfen werden, weil man sich vorstellen kann, auch bei da, wo die Bunker stehen. Ich meine, es geht um den Heddernheimer Bunker, es geht um den Germania Bunker, das ist der, in dem ich auch arbeite.
Heddernheim ist hinten Nähe Herrstraße. Oder nee.
Der doch. Ist der Dornbusch da oben.
Ach so.
Genau. Dann gibt es den Leunerbunker in Höchst und es gibt noch Schmickstraßenbunker im Osten und den Schmidtstraßenbunker, der da beim Bettclub direkt nebendran ist. Ne?
In Griesheim gibt es aber auch noch einen, oder?
In Griesheim gibt es auch einen Bunker, der ist aber nicht...
Da haben die oben Wohnungen drauf gebaut.
Das kann gut
sein. Das war auch so ein Projekt. Haben die auch wirklich?
Also genau, das ist aber wahrscheinlich, der wurde wahrscheinlich von privat gekauft. Also das sind die fünf, die die Stadt Frankfurt gekauft hat. Aber man kann sich vorstellen, dass das Amt für Bau und Immobilien, wo ständig auch die Zuständigen wechseln, dass dann irgendwelche Leute plötzlich auf die Idee kommen, ja wieso, das ist ja eigentlich hier ein Grund und Boden, der ist so und so viel wert inzwischen in Frankfurt.
Ja, ja, genau.
Wir würden da für die Stadtkassen unfassbar viel Geld einspielen, wenn wir das Ding einfach platt machen oder eben obendrauf bauen. Das, was aber dann auch mit dem ganzen, mit der Kulturszene auch nicht mehr funktionieren würde, weil dann, weißt du, wenn da jeden Tag 200 Musiker ein- und ausgehen, da haben die meisten Leute, die sich dann so eine Wohnung auf so einem Bunker leisten können, überhaupt keinen Bock drauf.
Ja, und dann ist am Ende leider wahrscheinlich meistens das Geldverdienen wichtiger als...
Wenn du nicht jemand hast, der sich dafür einsetzt.
Sag ich das, oder als sowas am Leben zu halten. Das wollte ich mal sagen. Ich finde es halt sehr, sehr cool und sehr, sehr wichtig, dass das noch gibt und dass es einfach auch solche Plätze gibt, weil es wird halt gefühlt immer weniger.
Ja.
Und
aber es ist nicht weniger wichtig. Also im Gegenteil, ich glaube, es wird heutzutage immer wichtiger.
Ja, wollte ich gerade sagen, es wird auf, also eigentlich, es wird immer wichtiger, solche Plätze zu haben, aber es wird gefühlt gleichzeitig immer weniger. Ich meine, es ist ja mit Sportstätten genau das Gleiche.
Ja, gut, Sportstätten.
Das ist schon noch
also Sport ist eigentlich in Frankfurt gar nicht schlecht bestückt durch den Sportkreis Frankfurt. Und das ist dieser Dachverband der sämtlicher Sportvereine in Frankfurt, inklusive der Eintracht, allerdings ohne die Eintracht Fußball AG, wie sie halt, also Profi, ohne die Profi-Abteilung. Und die haben eine ganz gute Lobby inzwischen sich aufgebaut.
Es ist also besser geworden, aber wenn ich mal so, ich mich an meine Jugend zurückerinnere, es war halt schon schwierig, keine Ahnung, einen Basketballplatz zu finden, einen öffentlichen. Mhm. Dass du halt nicht über den Schulhofzaun klettern musst und halt in der Schule spielst und an dem einen Platz wirst du halt vom Hausmeister verjagt, der andere duldet, sagt halt nur, macht mir nichts kaputt, Jungs, aber bitte spielt, weil der halt sagt, komm, die müssen auch irgendwo spielen. Weißt du, sowas, das ist ja, auch schon mehr geworden. Schon auf jeden Fall.
Es ist
mehr geworden, aber ich trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass da immer noch Luft nach oben ist.
Ja.
Um da was zu tun dafür.
Aber gerade, also sagt wahrscheinlich jede Generation, aber ich finde gerade jetzt, heutzutage ist wirklich wichtig, dass man in einer Gesellschaft, in der es tatsächlich immer mehr um Kohle geht oder
Profit halt, oder?
Ja, nein, in der Öffentlichkeit stehen oder berühmt zu sein oder irgendwie mit sich selber zu verkaufen als...
zusammen irgendwas zu
ja, also, und überhaupt was zu kreieren und in, ich sag mal, nicht unbedingt im klassischen Sinne, aber halt, was Musik angeht, was Kunst angeht, ob es jetzt malen ist oder irgendwas zu erschaffen oder so, das hat ja einen ganz schweren Stand, meiner Meinung nach, heutzutage, weil du zu viele Alternativen und Ablenkungsmöglichkeiten hast und ich glaube, dass es aber sehr wichtig ist für die Menschen erstmal das zu konsumieren, auch nicht, ich sag mal so, dieses Wegwerf, die Wegwerfkunst, nenne ich jetzt mal so, ohne das jetzt irgendwie spezifizieren zu wollen, aber ohne das schnelllebige, vergängliche, sage ich jetzt mal, wie Internet oder so, da gibt's auch viele Sachen, die cool sind und so, aber da gibt's ja auch ganz viele Sachen, die halt mal kurz da sind, dann sind sie wieder weg, was auch alles seinen Platz hat, aber ich finde so, was in Anführungszeichen so klassische, auch wenn ich jetzt nicht klassische Musik meine, aber man sagt so Instrumente spielen oder malen oder gut, jetzt gehen wir wieder in Sport, oder dass man halt diese Möglichkeiten hat, um eine andere Alternative zu haben, um Ausgleich zu haben, was für die Seele zu machen. Weil ich meine, das hatten wir auch die Diskussion während Corona, dass dieser Stellenwert von diesem Segment der Gesellschaft, sage ich jetzt einfach ganz blöd, halt so niedrig gestellt wurde, was ich als nicht lebender Künstler oder sonst irgendwas als schon gemerkt habe, dass das mir widerstrebt, weil diese Menschen so viel eigentlich für eine Gesellschaft tun, dass nicht anerkannt wird und halt so weit runtergespielt wird, dass man sagt, okay, Kino, Theater, Konzerte oder sonst irgendwas. Hm. Und die, dass das aber so wichtig ist für eine Gesellschaft. Und
ihr habt da alle keine Systemrelevanz.
Ja, genau. Das war so der Ausdruck. Dieser blöde Ausdruck. Ich kann das in gewisser Weise verstehen, weil wenn ihr sagt, in der Zeit brauchen wir einen Arzt, dann brauchen wir einen Arzt. Aber das so runterzuspielen, zu sagen, okay, die Leute brauchen wir nicht, ist halt wirklich... Finde ich schwierig und auf der anderen Seite hängen ja auch noch so viele, nicht nur für die Seele Schaffenden, da hängen ja auch ganz viele Sachen, das hatten wir auch schon öfter mal hier thematisiert, die Leute, du hast gesagt, du warst früher Roadie, aber die Technik machen oder die mit der ganzen Branche so zusammenhängen,
ja.
Das für die fällt ja auch dann alles Mögliche weg und ich finde halt, dass es eigentlich, und das hast du vorhin so schön gesagt, das ist mit deinem Projekt in der Schule, dass wenn du Kinder hast, die vielleicht nicht in dem System Schule funktionieren, aber irgendwie auf einem anderen System funktionieren, dass wir für die Menschen einfach auch diese Möglichkeit haben, sich anders auszuleben auf ihre Art und Weise, wo sie gut sind, wo sie motiviert sind und was zu haben, außer ohne das jetzt auch wieder runtermachen zu wollen, aller Buchhalter zu werden oder bei einer Bank zu arbeiten oder in einer Anwaltskanzlei oder so, dass man sagt, man muss diesen klassischen Weg gehen und die Karriere oder was weiß ich was, so einen Lebensplan zu haben, sondern dass man halt genau das ausleben kann mit diesem künstlerischen, mit wirklich, ich sag das nochmal, mit dieser Leidenschaft und mit dieser Seele, die man hat, damit was zu erschaffen, ohne jetzt damit Mathe zu benutzen oder irgendwas zu machen, was natürlich fürs System relevant ist, weil wir alles irgendwie brauchen, aber dass es die Menschen gibt, die den anderen auch was geben können mit ihren Talenten, mit ihrer Leidenschaft und das ja, ist einfach brutal wichtig, finde ich. Gerade jetzt, wo wir gerade wieder in der Zeit sind, wo es alles, du siehst nur noch negative Schlagzeilen und alles drum und dran. Ja. Und dann hast du diese, das ist ja praktisch. Ja, das ist wie ein Pflaster, jetzt mal ganz blöd zu sagen,
weißt du? Es geht ganz viel um nicht vereinsamen. Ja, weil das ist ein Ding, was ja ganz viele mitbekommen haben während Corona, ja. Dass viele Menschen vereinsamt sind, aber das sieht man nicht nur in solchen krassen Situationen wie ein Lockdown, sondern das sieht man eben auch, also ein anderes Ding, was ich mache, ist, da habe ich mich mit den Jungs vom Revolution Club zusammengesetzt und habe gesagt, okay, wir wohnen alle in Bockenheim. Wir machen für den Stadtteil was. Wir haben ganz wenig Live-Musik, Läden, die Live-Musik machen. Und wir haben in einem Laden namens Hesseneck, Hessenplatz 9, jeden ersten Donnerstag im Monat machen wir eine Jam-Session, schon seit weit vor Corona. Und da kommen ein Haufen Leute einfach zusammen, also von ganz Frankfurt und auch von außerhalb, die kommen dahin. Das Ding ist bumsevoll jedes Mal. Es kommen Gastmusiker, aber viele Leute einfach so Gäste, die da zusammenkommen, weil sie die Atmosphäre und die Musik genießen. Mhm. Während Corona war das total krass, als es weggebrochen ist. Woraufhin wir dann auch gesagt haben, ach, wir scheißen auf, wir holen uns so Batterieamps. Und machen es in Anführungszeichen illegal. Wir haben uns dann auf den Platz gegenüber gesetzt und haben gesagt, Leute, bleibt halt ein bisschen auseinander und so weiter, aber wir spielen jetzt für euch hier halt. Mhm. Woraufhin es auch noch Anzeigen gab und so weiter. Also nicht gegenüber uns, sondern dem Chef vom Hesseneck, was eine Unverschämtheit war, weil er hat uns nicht gefragt, ob wir das machen. Er hat uns keinen Strom.
Die haben gedacht, der hat es organisiert?
Genau. Und die haben auch noch in der Anzeige stand noch drin, dass er uns Strom gelegt hätte. Was Bullshit ist. Ich kann nämlich die Rechnung noch vorlegen. Ich habe mir extra ein Batterieamp geholt, weil wir dann einfach uns da völlig autark dahingesetzt haben und haben gesagt, wir machen das jetzt einfach, weil es einfach Menschen gibt. Die gehen ein. Die gehen ein. Und das ist kein Witz, wenn ich sage, dass es Menschen gibt, wenn die so vereinsamt, die sterben.
Ja.
Und nach den ganzen Lockdowns, jetzt wo es alles so wieder angelaufen ist und wo es wieder normal ist, man unterhält sich natürlich auch bei solchen Situationen mit den Menschen. Und die erzählen, jeder Einzelne erzählt irgendwie, ey, ja, es sind viele alte Leute da, ja, also Rentner, es sind auch junge Leute da, aber wie gesagt, Leute, die alleine leben und sagen, ah, da komme ich einmal im Monat hin. Ich mag die Leute, die da sind, ich mag die Musik, es kommen immer unterschiedliche Leute auf die Bühne und so, und das finde ich gut. wenn die das nicht haben, bricht für die ein ganz großer Teil Lebensqualität weg. Und das hat nichts mit mir zu tun als Person, sondern einfach mit einer Situation, die mir klar gemacht hat, dass sowas ultra, ultra wichtig ist. Also ich weiß durch meine Trennung zum Beispiel oder durch irgendwelche Extremsituationen, wie schlimm es ist, wenn eine Emotion sich körperlich niederschlägt. Mhm. Und solche Situationen, also ich will jetzt nicht sagen, hier, unsere Session ist so der Heiler der Welt oder sowas, bitte nicht falsch verstehen. Nein, aber ich halte das für super wichtig. Genauso, also könnte man sagen, die Lola Montes, hey, diese Montes Jazz Scene, die da entstanden ist, völlig independent, finde ich mega, mega gut und wichtig für die Stadt Frankfurt. Ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt stimmt, dass die aber auch schon wieder jetzt Stress haben mit Anwohnern. Ja, dann sagt der eine, ja, meistens sind es komischerweise irgendwie Anwälte oder Leute mit sehr viel Geld, die sagen, ich habe aber da keinen Bock drauf. Wo ich es definitiv weiß, also das beim Musanturm, die einen Riesenstress haben. Da wurden ein paar Luxuswohnungen, Eigentumswohnungen hingebaut und die Leute, die da eingezogen sind, sagen, ich habe aber keinen Bock auf diese Theater-Szene, die da abläuft.
Okay, ganz kurz, ich muss dich jetzt an der Stelle unterbrechen, weil es mich gerade sehr wütend macht, Entschuldigung. Aber genau das hast du gerade gesagt. Dann zieh doch, also nicht du, sorry, wenn ich das du sage, aber dann, ja. Ich meine nicht uns hier, aber dann zieh doch da nicht hin.
Ja.
Das ist schon länger da als du. Und du hast dir da eine scheiß Wohnung gekauft oder ziehst da ein. Mach dir Gedanken. Es gibt hier um die Ecke ein Beispiel, das ist genauso. Da wurde aus einer Rollschuhbahn wurde ein richtig schöner Skatepark gebaut. Mhm. So, da gibt's eine Frau, die hat... Die ist danach erst hingezogen. Ich guck mir doch mein Haus an, ich guck mir doch meine Umgebung an, ich guck mir an, wo die Autobahn auffahrt, abfahrt, keine Ahnung, ich guck mir alles an und sehe da einen Skatepark, dann zieht die da ein, die dumme Sau, Entschuldigung, die regt mich richtig auf, gerade jetzt wieder in dem Zusammenhang, und tut sich noch mit ein paar anderen zusammen, die der Skatepark stört und dass da Kids einfach tagsüber mit ihren Rollern und ihren Skateboards rumfahren. Und dann haben die einen privaten Security-Dienst auf die Beine gestellt, den die privat bezahlen, der da abends die Kids verscheucht.
Ach komm.
Da ist eine Flutlichtanlage gebaut worden, damit die vielleicht sogar ein bisschen im Dunkeln fahren können im Winter, weil es halt um 5 dunkel wird. Wenn noch schönes Wetter ist, lassen die Kinder doch noch draußen, wenn da so eine Flutlichtanlage ist. Und dann werden die da weggeschickt. Wollte mich verarschen. Du bist doch da hingezogen. Dann hau ab.
Und wir haben in ganz Frankfurt genau dieses Ding. Wir nennen es unter uns das Ruheterror.
Ja.
Und dieser Ruheterror ist einfach, es geht meistens um 1 bis 2 Personen. Das, genau. Da kann jeder Stadtteil und jeder Laden davon reden. Das sind meistens die gleichen 1, 2 Leute, die quasi das Lebensgefühl von 200, 300,
ganz genau,
manchmal noch mehr Leuten kaputt machen.
Genau, weil sie selber sich gestört, weil einer sich gestört fühlt.
Ich sag dir ganz ehrlich, das sind die Leute, die man vielleicht dahin gehen soll.
Ja, genau.
Ja, aber dieses Problem hatten die ja zum Beispiel
in Richtsauer geworden,
beim wie heißt das? Das Festival im Güntersburgpark.
Stoffel.
Stoffel hat ja genau dieses Problem. Die wissen, wer es ist. Und die haben auch gesagt, wir zahlen ihnen Urlaub.
Ja.
Fahren sie in Urlaub, während wir das machen. Selber am Weihnachtsmarkt unten.
Nee, die, genau.
Beim
Museum, nee, nicht, war das Story. Es gibt das Museumsuferfest, beiden sind, das ist mein Uferfest.
Ja.
Da gibt's genauso einen Kandidaten. Mhm. Der schreibt Briefe ohne Ende, dem haben die einen Urlaub angeboten. Ja. Verpiss dich einfach die eine Woche, wir zahlen deinen Urlaub.
Leute, hier, buff. Und wie gesagt, da gibt es auch inzwischen jetzt, weil von der Bunkervereinigung zusammen mit Virusmusik und, der Koalition der freien Szene, noch ein Ausdruck. Da tun sich im Untergrund ganz viele Sachen, die versuchen da irgendwas zu drehen. Mhm. Es hat sich jetzt ein sogenannter Nachtbürgermeister, Nachtrat, habt ihr davon gehört?
Nee, ich habe das in einer anderen
gebildet.
Stadt, Amsterdam war das, glaube ich.
Haben wir jetzt tatsächlich in Frankfurt auch. Es ist allerdings jetzt nicht so bekannt. Aber da können sich Leute melden, da sitzt unter anderem der Sascha Wild drin und es gibt den Chef vom Gibson Club und so. Also es sind ein paar Leute, die sich dann darum kümmern, ein Puffer zu sein zwischen diesen Anwohnern und dem Ordnungsamt der Polizei, mhm, und die auch sagen, da gab es doch diesen berühmten Fall mit dem Techno-Festival im Rebstockgelände, ne? Wo die gesagt haben, irgendwie, ja, macht mal 70 dB oder so. Und,
ja, ey.
Und dann geht es um so Sachen wie Messpunkte. Was geht vor Gericht? Was ist tolerierbar? Weil, also ich verstehe nicht, also wenn einer einmal auf eine Snare draufhaut, dann hast du deine 100 dB schon. Aber du hast Peaks, du hast nicht durchgehend 100 dB, die dir jetzt ins Ohr ballern.
Ja.
Und wir wohnen hier am Flughafen.
Ja, also, das ist nämlich das Ding, da kann dann plötzlich keiner was dagegen machen.
Nee. Es kann auch niemand was dagegen machen, wenn einer seine Harley hier irgendwie startet und 20 Mal die Straße raus und runterfährt, da kann auch niemand was machen. Aber in so einem Laden, genau, hast du einen Angriffspunkt. Und das ist das Problem. Du hast natürlich, ja, diesen Angriffspunkt des Ladenbetreibers. Und es ist scheißegal, wer sozusagen damit dran, nicht nur das Geschäft von diesem Ladenbetreiber. Ich bin nämlich über jeden Kaffeebesitzer, jeden Kneipenwirt froh, der sagt, ey, ich will hier Live-Musik drin haben.
Ja.
Die meisten sagen nämlich, wenn ich Live-Musik hier drin mache, dann habe ich eigentlich in der Regel ein relativ friedliches Publikum. Also gerade in so Cafés und Bars, dann kriegst du jetzt nicht irgendwie, naja, es gibt natürlich auch Konzerte, wo es richtig zur Sache geht, auch, ja, wo es, yeah, angreift, wird und so weiter und so fort, aber das hast du da, du hast in der Regel dann in so Fällen eigentlich ein relativ easyes Publikum, die gut miteinander klarkommen, und dann stört sich einer, weil die Musik zu laut ist, sondern weil sie sich vorm Laden zu laut unterhalten. Ey, sorry, Leute, wir wohnen hier in Frankfurt und in Frankfurt müsste es meiner Meinung nach eigentlich auch so eine Regelung geben, wo es einfach heißt, im Sommer also gerade in so Bereichen, Sachsenhausen oder wo ein Haufen Kneipen sind, wo irgendwas halt passiert, dann muss einfach diese dumme Regelung, also so wird nämlich argumentiert, der Schutz des Individuums steht über der Allgemeinheit und dieses Grundgesetz-Dingsbums da.
Ja.
Aber wie wird denn dieser Schutz des Einzelnen dann definiert? Wenn einer sagt, ich fühle mich halt irgendwie gestört davon
und es leiden
und dadurch, 200 und wenn ich jetzt zurückleite, 5 Leute bringen sich um, weil die einzige Möglichkeit, einen sozialen Kontakt zu finden, wo sie sich hintrauen, weil sie irgendwelche Interessen teilen, wird zugemacht, weil ein Arschloch sich, Entschuldigung, ja, gestört fühlt,
ja,
dann stimmt da einfach was nicht.
Ja.
Und deswegen müsste es eigentlich in Frankfurt gewisse Regelungen geben, dass sie sagen, zumindest bis zu einer gewissen Uhrzeit, ich sag ja nicht mal, dass bis morgens um 5 jeden Sommernacht in Frankfurt einfach null Lautstärke Begrenzung sein sollte, sondern einfach zu einem gewissen Maß, ey Leute, es wird so heiß hier im Sommer und es wird immer heißer hier im Sommer, müssen die Leute auf der Straße sein dürfen und sie müssen sich unterhalten dürfen. Und ob da jetzt noch ein bisschen Musik dabei ist, umso schöner.
Eigentlich schon.
Aufruf zum
zur Revolution.
Kampf gegen den Ruheterror.
Kampf gegen den Ruheterror. Ja. Ich habe noch eine gemeine,
oh Gott,
und auch schwierige Frage.
Ja, ich gucke jedes Mal auf.
Wenn es jetzt kommt, geht es um Mathematik, oder?
Ja, genau. Was ist 5 plus 5? Nein. Ich hab mir eine Aufgabe ausgedacht. Nein, Quatsch. Man hat jetzt in dem ganzen Gesprächsverlauf heute feststellen können, dass du sehr umtriebig bist, möchte ich es mal nennen. Deswegen sage ich, die Frage ist gemein und du wirst sie auch gar nicht so beantworten können, weil wir kriegen manchmal eine ähnlich gemeine Frage gestellt.
Ja.
Ich fang mit der gemeinen Frage, die wir gestellt bekommen,
an. Mach's jetzt nicht hier.
Doch, ich muss ein bisschen spannend machen, Entschuldigung. Wir werden oft gefragt, bei der nunmehr, du bist die 111. Folge, mhm, und wir haben schon von vielen Gästen, die bei uns waren, die Frage gestellt bekommen, was ist eure Lieblingsfolge? So, da können wir jetzt nicht drauf antworten und werden wir auch nicht.
Das fragt er dich nicht, ich wüsste.
Aber meine Frage wäre jetzt, bei so vielen Dingen, die du tust, deswegen sage ich gemein, was von den vielen Dingen machst du am liebsten? Du wirst dich nicht auf eine Sache festlegen können, das weiß ich, weil das ist
die, sau schwer. Die Antwort ist total einfach.
Ach so, okay, dann hau raus.
Ich tue das am liebsten, was mich glücklich macht. Und das ist nicht ein Ding,
aha, Also nicht
von einen den von den vielen.
Okay.
Sondern es kann mal eins von den Dingern sein. Mhm. Und dann könnte man höchstens von der Gewichtung reden. Das heißt, das, was mir ein Lächeln bringt, wo ich mich gut fühle, das mache ich am liebsten. Mhm. Und ich will jetzt nicht schleimen, aber das fand ich jetzt gerade eine sehr schöne Zeit mit euch und ich bereue es überhaupt nicht. Die Gage war beschissen,
ja, aber
darüber reden wir nicht.
Dafür sind wir bekannt.
Nein, das war
Also du weißt, was ich meine mit gemein, weil
das kann man so natürlich nicht beantworten. Kann man
meistens nicht beantworten, so eine Frage, ja. Aber gerade, ich finde ja auch, wie du ja schon gesagt hast, man macht halt, das macht ja alles irgendwie Spaß und in jedem Stückchen von dem, was du machst, findest du ja wieder Momente, die besonders sind oder Situation oder auch, wo du vorhin erzählt hast, dass dir dann der eine Schüler dir eine E-Mail schreibt, das liegt ja dann eigentlich jetzt schon etwas länger zurück. Aber man kann sich halt nicht festlegen.
Nicht festlegen, weil es natürlich auch dadurch, dass jedes einzelne Element, also jeder einzelne Job sozusagen oder jeder Bereich andere Art von Befriedigung bringt. Mhm. Und jeder einzelne Bereich mal mehr, mal weniger. Du kannst irgendwie den besten Gig mit einer Band haben, wo du gefühlt sagst, wow, das war's jetzt. Das war so geil. Und zwei Gigs später hast du den beschissensten Gig mit genau der gleichen Band. Und du fühlst dich total scheiße. Dann kannst du nicht sagen, die Band ist das ultimative Ding.
Du könntest jetzt nicht sagen, am schönsten ist es, wenn ich mit meiner Band unterwegs bin auf Tour oder auf Auftritten. Weil, wie du ja gerade gesagt hast, genau solche Momente entstehen, wo es mal richtig geil ist, aber dann gibt es auch wieder so, wo es halt, naja, aber es gehört dazu.
Ja, und oft hast du natürlich auch das Ding, wo es richtig kacke ist, aber das schweißt dann total gut zusammen. Mhm. Oder du kommst da rein und gehst wieder raus und sagst, boah, das war echt das Furchtbarste, was ich erlebt habe. Aber habe ich was zu erzählen darüber vielleicht, oder ich habe was draus gelernt, oder ich... Tja...
Nee, aber ich
könnte mir ganz esoterisch werden jetzt über die
Sache. Ja, nee, ich fand also mich hat diese Antwort befriedigt. Auch wenn man es nicht beantworten kann, so richtig.
Nee, ich finde die beste Antwort, die man geben kann, also darauf. Ich meine, du hast ja eingeleitet mit, wir werden ja auch öfter gefragt und sagen wir auch, wir können das nicht vergleichen, weil jeder Abend ist irgendwie anders und jeder Abend ist für sich, ne? Na klar hat man hier da das, aber ich könnte aus jeder Folge irgendwas erzählen und du nimmst immer was mit und dementsprechend ist das die beste Antwort, die ihr geben kann.
Ja.
Das ist eine schwierige Frage.
Ja, sorry.
Wenn ich dich frage, was am liebsten in der Schule gemacht? Mathe.
Aber das ist zum Beispiel eine Frage, die finde ich, die kann man leichter beantworten.
Naja, noch leichter was. Also.
Ja, weil da geht es um ein Thema sozusagen.
Ja. Okay, war jetzt nur ein Beispiel.
Kein Problem.
Die Antwort wäre wahrscheinlich die Pause.
Ja. Ich habe vorhin, als du darüber gesprochen hast, sehr viele Parallelen zu mir gesehen, zu dieser Schulzeit und zum Schulthema. Aber ja, das ist wieder ein Thema für sich.
Auch zu deiner Touring-Zeit, oder Steve?
Musik meinst du?
Ja.
Ja, auch. Schon, klar. Aber auch da war es so, hätte ich so eine Frage auch nicht beantworten können. Mit welchen... Keine Ahnung, manche Leute haben mich auch, wenn man irgendwo Interviews gegeben hat, wurde ich auch gefragt, was machst du denn am liebsten? Bist du gerne live unterwegs? Bist du lieber im Studio? Weißt du so, ich mache alles manchmal gerne und alles manchmal auch nicht gerne von denen. Also ich habe genauso geantwortet wie du gerade. Ich konnte das nicht für mich bestimmen, was ich am liebsten da in dem Bereich mache.
Ja.
Ich habe dann meistens, oder wenn ich gar keinen Bock hatte, groß auszuschreiben, habe ich einfach gesagt, ich mache Musik, fertig. Das beinhaltet alles.
Ja.
Also um Musik machen zu können oder so wie wir es gemacht haben, musst du im Studio sein. Du musst vielleicht auch mal zu Hause sitzen, alleine und einen Text oder einen Song schreiben und du musst aber auch auftreten. Oder musst auch irgendwie auf Promotour gehen. Du darfst auch auf Promotour gehen und darfst in Radios jeden Tag das Gleiche erzählen. Auf die gleichen vier Fragen antworten. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht, weil du warst unterwegs. Hast vielleicht eine andere Stadt gesehen. Also weißt, wenn du diesen Aspekt dann ausklammerst und dir den Teil nimmst, der mich interessiert hat, nämlich jeden Tag in einer anderen Stadt zu sein, was zu sehen, Leute kennenzulernen, dann war das ja wieder cool. Und das hätte ja nicht funktioniert, wenn wir nicht zu irgendwelchen Radiostationen in andere Städte gefahren wären. Deswegen ist es so, ja.
Und dadurch, dass das ein Prozess ist, genau. Ist eine, ne? Du sagst vielleicht zu dem Zeitpunkt, wow, das war das Geilste, was ich jemals erlebt habe. Oder ja. Das und das. Wow, kann ich fast nicht toppen. Ja. Oder aus dem Grund raus ist das vielleicht mein Lieblingsding. Und plötzlich passiert was ganz anderes.
Genau.
Also wenn ich mich vor 25 Jahren, wenn du mich vor 25 Jahren gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, Shirley Bassey, Kairo. Mit Shirley Bassey zu quatschen, mal drei Sätze, wow, das war so cool. Mhm. Oder mit Alice Cooper zu reden, mal. Aber dann kam meine Tochter auf die Welt vor 10 Jahren. Und dann hätte ich gesagt, das war das Beste, was jemals passiert ist. Aber es ist alles Emotion, alles.
Genau.
Ach, ich kann mit euch die ganze Nacht noch hier sitzen.
Das stimmt. Aber du hast ja auch gesagt, du musst noch vielleicht weiter, ne?
Ich muss noch ganz oder schnell was aufnehmen noch, und dann noch aufnehmen, genau. und dann mein Schätzchen beschwichtigen.
Dass du so lange in Sigis Bar gesessen hast. Aber guck mal, das Schöne ist, du schlimmer wärst, du würdest aus Sigis Bar kommen und wärst noch völlig trunken.
Oh Gott, das wäre schlimm, ja.
Ja, so. Deswegen haben wir das doch gut hinbekommen. Ich fand aber auch, da haben wir eigentlich ein ganz gutes in Anführungsstrichen Ende gefunden.
Ja.
Nee, wir machen es wie ich muss jedes Mal fragen, wie machen wir es? Sag ich was oder sag erstmal der Gast was Abschließendes? Ich sag meistens, möchte noch was Abschließendes sagen. So ist es. Chris,
also erstmal vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Es freut mich immens, dass wir uns wann war das denn? Vor 1,5 Jahren, glaube ich.
Ist es schon wieder so lange her?
Schon lange her.
Schon eine Weile her, kennengelernt haben. Oder vielleicht ein Jahr?
Nee, ist schon ein bisschen länger her. Ja? Das geht schneller rum, als man denkt. Weil wir haben es ja auch wieder. Nee.
Und ich fand es da schon sehr schön, mit euch zu sprechen, auch wenn es nur 10 Minuten waren, glaube ich, insgesamt.
Aber wir haben auch das Beste draus gemacht.
Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, dass wir einfach mal quatschen können hier.
Ja, nee, hat
auch sozusagen das Pferd von hinten aufgezäumt.
Fand ich auch gut,
ja. Jetzt hast du mit uns ein Interview gemacht, was wir hier machen, jetzt weißt du, was wir hier machen.
Jetzt habe ich es erfahren. Also vielen Dank.
Gerne. Ich fand auch... Es hat auf jeden Fall wieder mal sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch wieder sehr interessant, dass man, also wir sind jetzt am Ende auch nochmal bei dieser ganzen Stadtgeschichte gelandet und haben auch nochmal echt wieder ein anderes Thema beleuchtet, wo wir vielleicht, oder wo ich mir am Anfang nicht gedacht hätte, dass wir da landen. Weißt du, was ich meine? Also wenn man mit dir spricht oder was du so gemacht hast, hätte es auch natürlich durchaus sein können, dass wir so komplett bei der Musik bleiben oder so, ne? Und das finde ich immer interessant, das macht Spaß, deswegen auch danke von meiner Seite, dass du da warst. Und für diesen Abend. Und mir bleibt nur noch zu sagen...
Nee, wir haben noch was ganz vergessen.
Ach so. So. Zum Glück ist der Tobi hier.
Ja.
Boah, das wäre... Stell dir mal vor, wir haben einen Musiker hier und vergessen den Teil.
Ja.
Ach du Schande. Wir müssen es kurz machen, Chris.
Oh je.
Es gibt in Sigis Bar eine Jukebox,
ja.
Die mit Songs gefüttert werden muss, die in Form einer Spotify-Playlist abgebildet wird.
Ja.
So, und jeder Gast hat die Aufgabe... Und natürlich auch die Ehre, da Songs drauf zu packen.
Okay.
Müssen nicht viele sein. Kann einer sein, kann aber auch ein paar mehr sein.
Muss ich jetzt spontan welche hier ansagen?
Tatsächlich musst du es spontan machen, weil das ist der Witz daran.
Okay. Also,
Romeo und Juliet ist schon drauf.
Ja, der ist drauf.
Romeo und Juliet.
Ja, der machen wir drauf. Da haben wir vorhin drüber gesprochen, der muss drauf, ja. Das ist unser Wunsch heute. Romeo und Tobi.
Okay.
Den höre ich mir nachher nochmal an.
Ja.
Okay, dann kommt definitiv noch drauf, I'm the Walrus. Von The Beatles.
Mhm.
Ihr könnt aber auch unsere Live-Version von der Revival Band benutzen.
Ist die auf Spotify?
Ja.
Na dann gerne die.
Dann würde ich gern, also ich muss jetzt ein paar eigene Sachen da drauf hauen.
Natürlich.
Give Me Wings von Traffic Jam.
Mhm.
One More Trip Around the Sun von Radio Road West. One of a Kind von Superuse. Habe ich jetzt eine Band vergessen von mir? Nein, aber ich würde gern von, weil ich ihn am Montag gesehen habe, von Lenny Kravitz. Welchen machen wir? Just Can't Get You Off My Mind.
Mhm.
Noch einen?
Nö, das ist alles gut.
Das reicht.
Ja, das reicht. Finde ich gut. Nee, ist eine nette Auswahl.
Ja.
Wir haben das extra auf spontan mittlerweile, also es war eigentlich, es sollte immer spontan sein, es gab aber auch den einen oder anderen, der uns dann eine Playlist nachgereicht hat, weil er so spontan nicht sein konnte, aber da haben wir gesagt, nee, das eigentlich zählt es nicht. Ich finde, das ist cool, dass es spontan
ja, ist. Erstens sind es dann in dem Augenblick auch die, die einem im Kopf sind. Es müssen ja nicht die All-Time-Favorites sein, die man eigentlich, aber das sind die, die dir jetzt gerade in den Kopf gekommen sind. Manchmal ist noch eine Geschichte dabei und jetzt hast du deine Bands dabei. Ich finde, es geht eher mehr, weil diese Playlist ist auch sehr wild und vielschichtig, aber es geht eher um den, um diesen Moment, auch für den Gast selber, diese, diese Lieder für sich zu finden.
Ja. Mhm. Ja. So, dann darf ich jetzt überleiten
jetzt zu
deinen berühmten letzten Worten.
Ich möchte mich auch erstmal bedanken, weil das hätte tatsächlich jetzt noch hier ein ganzes Stück weitergehen können. ich würde erstmal sagen, dass ich glaube, dass du selber so als Musiker und dein Schaffen selber mir zu kurz gekommen ist, muss ich gestehen, weil ich da auf jeden Fall auch noch ein paar Fragen hätte, so wie machst du Musik und so weiter. Das ist, darüber haben wir, glaube ich, recht wenig gesprochen. Aber ich finde, dass was stattdessen stattgefunden hat, für mich sehr wichtig, weil du bist hier gewesen, jetzt für mich persönlich, als eine Art Botschafter der Musik und der Kunst an sich. Das hört sich jetzt so hochtrabend an, aber für mich ist es wirklich so, wir haben über wirklich so grundlegende Sachen geredet und das fand ich sehr wichtig für mich, auch dazuzuhören und um sich darüber Gedanken zu machen. Also es ging jetzt leider nicht so um dich, sondern eher um das deine Sichtweise und die Kunst und alles, was damit zusammenhängt. Und das finde ich halt aber auch sehr, sehr wichtig. Und das fand ich auch richtig cool. Und über die anderen Sachen reden wir 100% nochmal. Aber deshalb danke dafür, für die Wichtigkeit der Kunst an sich und was da alles mit zusammenhängt. Also das ist erstmal so als Danke. Das sind noch nicht meine letzten Worte, aber das geht wahrscheinlich auch in die Richtung, weil genau, mir da so, dass du weißt, dass mir da noch ein paar Sachen fehlen, die jetzt hier nicht stattgefunden haben. Aber was stattgefunden hat, war für mich sehr, sehr wichtig. So, meine letzten Worte heute, ja. Das geht auch in die Richtung mit Kunst und was ich vorhin schon mal angedeutet habe, dass diese fallen mir nur dumme Wörter ein dafür, aber dieser Teil der Gesellschaft einfach zum Glück nicht in Sigis Bar, weil die da sehr gut stattfindet, aber immer wieder zu wenig gewertschätzt wird und zu wenig irgendwie die Anerkennung bekommt, die sie eigentlich verdient. Wir haben die Corona-Nummer gehabt und du hast sehr eindrucksvoll, finde ich, erzählt, wie wichtig das für die Leute ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Blick über den Tellerrand, dass man, wenn man, egal wie in einer schlechten Situation man ist, dass man auch selber für sich mal über den Schatten springen muss und sagen, okay, ich verkrieche mich nicht, sondern ich gehe raus. Was für viele Menschen, in mir inklusive, nicht immer so einfach ist. Aber dass es sich lohnt, dass man nämlich über den ganzen Mist, den man um sich rum hat, nämlich in solchen Momenten, wie wenn man bei dir auf ein Konzert geht oder was weiß ich, bei unseren anderen Gästen auf eine Vernissage oder keine Ahnung, auf ein Fest oder wie auch immer, dass das einen gut tut, was ich vorhin gesagt habe, was das für die Seele, und das ist zu unterrepräsentiert bei den Menschen selber, bei mir auch, ne? Man denkt immer an diese Arbeitssache, du sagst, du machst das, was dir Spaß macht, das ist sowieso ganz wichtig und wichtiger denn je, und rate ich auch jedem, dass er in die Richtung geht, aber ich finde wichtig, dass man sich selber das vor Augen führt, wie wichtig es für einen selbst ist, an der Gesellschaft teilzunehmen. Und nicht, indem ich in den Supermarkt gehe, sondern auch in dem Teil, der nicht systemrelevant ist, weil der sehr, sehr relevant für einen selber ist, dass man nämlich auf ein Konzert geht, Menschen trifft, mit Freunden sich trifft, mit Freunden auf Konzerte geht und einfach das ist das, was das Leben lebenswert macht und nicht jeden Tag auf die Arbeit gehen. Klar, wenn man einen Job hat, dem einem gefällt und alles drum dran, ist ja alles cool. Aber diese Nummer ist das, was man aus eigener Motivation tut und was man da mitnimmt, da schöpft man die Kraft draus. Und wenn man, wie du, es schafft, daraus auch den Lebensunterhalt zu bestreiten, ist es umso besser. Aber auch für die Menschen, die, sage ich mal in Anführungszeichen, einen normalen Job nachgehen, geht raus und saugt das auf für eure Seele, weil es ist wichtiger denn je. Wir wollen nicht vereinsamen, die Leute sollen nicht vereinsamen. Und die Leute, die draußen sind, vielleicht auch ein Auge auf den einen oder anderen werfen, der in einem rum ist, weil es sehr wichtig ist, für die Menschen zusammen zu sein und sich auszutauschen. Weil es sehr wichtig ist, sonst wird man immer kleiner wie eine Rosine in sich selber und verschrumpelt, aber dieses nach außen gehen und die mit den Leuten sich austauschen, Musik genießen, Kunst genießen, das ist wichtig und deshalb springt über den Schatten, auch wenn es schwer für euch ist, selber, wenn man sagt, okay, ich möchte lieber jetzt für mich sein. Nein, geht auch mal raus und probiert's dann, weil wenn man nach Hause kommt, In den meisten Fällen fühlt man sich besser als vorher. Also, gebt euch den Ruck.
Das hast du schön gesagt.
Wenn du alleine bist, hey, geh in Sigis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Sigis Bar. Frikadelle in Sigis Bar.
Alles frische
Cowboy-Schorle in Sigis Bar.